Herzlich willkommen zurück zu Adeptus Geilmann.
Hi.
Was geht?
Hallo.
Viel. Also wir haben viel auf der Liste.
Ja. Wir machen heute mal wieder, also was heißt mal wieder? Wir machen heute wieder einen normalen Adeptus Geilmann Podcast. Für alle, die darauf gewartet haben, wir sind jetzt endlich auf Spotify. Wir haben es geschafft. Zu dem Zeitpunkt, wo jetzt die Folge rauskommt, müssten so langsam alle Folgen da sein. Ich glaube, ich habe jetzt so von den normalen Podcasts so die Hälfte durch und dann kommen aber die Buchbesprechungen, die liefere ich noch nach. Und dann sollte das jetzt eigentlich der erste Podcast sein, der dann aktuell auch schon auf Spotify und Co. erscheint.
Ja. Und apropos Buchbesprechung, wir haben natürlich unseren Contentplan und da hieß es am Anfang, dass wir immer im Wechsel einen Podcast machen und eine Buchbesprechung und wir haben das nicht vergessen. Und wir hatten eigentlich ursprünglich auch vor, heute über Nightlords zu reden.
Wir haben es auch, glaube ich, im letzten Podcast gesagt, wir sehen uns nächstes Mal mit Nightlords wieder.
Genau, das haben wir gesagt. Und dann sind wir aber, es passiert ja jetzt gerade zur 11. hin ganz, ganz viel, wo wir dann gesagt haben, okay, wir haben ganz viel Redebedarf, was so aktuelle Themen angeht. Und dann haben wir uns jetzt mal erlaubt zu sagen, okay, wir schieben Nightlords noch ein Stück weit nach hinten und machen jetzt erstmal einen normalen, also einen aktuellen News, Armageddon, was geht gerade im Hobby ab Podcast. Wir sind aber auch irgendwie wollen wir im Austausch mit euch sein. Das heißt, wenn ihr sagt, ey, wir haben uns jetzt irgendwie auf Nightlords gefreut, macht mal bitte die Buchbesprechung und schiebt es nicht auf, dann schreibt das in die Kommentare, weil dann setzen wir uns hin, weil Nightlords haben wir beide durch. Also wir haben den ersten Teil beide, wir sind bereit.
Ja.
Wir sind bereit, wir hätten es heute gemacht, haben aber dann halt entschieden, aktuell zu gehen. Wenn ihr aber sagt, wir vermissen die Buchbesprechung, macht das auf jeden Fall, dann würde ich sagen, machen wir diese Serviceleistung.
Und die Buchbesprechung geht auch nicht weg. Also nee, wir wollen da auch wieder in den Flow dann reinkommen. Und gerade, es steht ja auch bald dann die erste Captain-Buchbesprechung an. Da muss ich dann mal erfragen, welches Buch das wird von unserem Steady-Captain.
Ja.
Was wollte ich dazu noch sagen? Genau, Buchbesprechung.
Bleiben.
Nur verschoben. Nightlords verschoben. Genau, um das mal in Kontext noch so zu setzen. Wir haben im Moment nicht so viel Zeit zum Aufnehmen, weil sonst hätten wir jetzt einfach beides gemacht. Und dann waren wir aber so vor der Aufzeichnung, gab es so viele Themen, die jetzt so aktuell passiert sind. Da können wir schon mal anteasern. Wir reden heute über das Pre-Painted-Gelände. Wir reden über das Narrative-Missions-Deck. Wir reden ein bisschen über die Faction-Focus-Artikel. Wäre gerade ein komisches Geräusch.
Ja, ich dachte jetzt auch gerade, so ein bisschen Fledermaus-mäßig. Nee.
Oh, ich glaube, hier ist eine Wespe.
Wespe
hat sich
oder
hier reingeschlichen.
Okay.
Ich mach mal ganz schnell das, also ich erzähle kurz zu Ende, das Narrative Mission Deck besprechen wir. Wir reden über ein bisschen über die Faction-Focus-Artikel. Jetzt noch nicht so im Detail, sondern so ein bisschen so, wie ist der Vibe bis jetzt. Da mache ich dann auch nochmal eine größere Zusammenfassung, so zack, 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 wenn mehr da ist. Haben sich ja viele Leute gewünscht unter der letzten News-Folge. Und dann sprechen wir noch so ein bisschen über die Lore rund um Armageddon, weil ich habe nämlich, ich habe mich am Kommissar Jarak abgemüht. Da kann ich schon mal ein paar Teaser sagen, weil das sollte eigentlich auch letzte Woche schon kommen. Vielleicht ist es jetzt in der Zwischenzeit schon draußen oder kommt jetzt diesen Donnerstag, aber da habe ich wieder das Kampagnenbuch durchgearbeitet. Da gibt's schon mal einen kleinen Ausblick, vielleicht ein bisschen unsere Hoffnungen und Wünsche so für das Armageddon-Buch und so.
Und hinten raus kann ich auch vielleicht noch ein bisschen darüber reden, weil ich gehe ja gerade, weil ich ja die Lore-Videos noch mache, bin ich ja gerade sehr in Armageddon drin.
Ja.
Also sehr in diesem ganzen, parallel lese ich auch gerade Hell's Reach.
Ja.
Da kann ich auch noch mal ein bisschen. Aber das kommt am Ende, wir haben einen Fahrplan.
Und da wollten wir euch auf jeden Fall jetzt nicht unsere aktuellen Gespräche vorenthalten, sondern einfach haben einfach gesagt, okay, dann nehmen wir das jetzt auch direkt auf.
Ja.
Reden uns dann noch nicht leer, weil es muss ja im Podcast besprochen werden, die ganzen Entwicklungen. Aber bevor wir reingehen in die Themen, erzähl du doch vielleicht nochmal kurz, was gerade hobbymäßig abgeht. Und ich mach mal ganz schnell das Fenster auf.
Ja, mach mal schnell das Fenster auf.
Ja. Hast du gesehen, was es ist?
Nein. Ich weiß nicht, was es ist. Es ist brummt. Es ist vielleicht in Mitternacht gewandert und sucht uns heim, weil wir doch die Buchbesprechung hätten machen sollen. Wo ist es?
Ich sehe nichts.
Du siehst es nicht. Ich glaube, damit müssen wir leben. Es klang auch eher so nach Schmeißfliege, oder?
Ja. Erzähl schon mal. Ich guck mal kurz hier.
Ja, das sagst du so. Erzähl schon mal. Und dann wirst du hinter den Schrank gezogen von irgendeiner Bestie. Und ich renne dann kreichend weg.
Sie wieder von Xenos der Podcast unterbrochen wird.
Was bei mir gerade geht. Bei mir ging ganz viel Arbeit und dann habe ich immer noch meine Red Corsairs auf dem Maltisch. Mhm. Man muss dazu sagen, ich habe natürlich jetzt nicht so die Zeit, weil für mich sind das halt immer so eine Stunde oder zwei Stunden am Abend, die ich malen kann. Und ich habe wieder gemerkt, wie ich so ein bisschen Hobby-Fraktionsschmetterling bin. Und ich habe mir dann gesagt, nee, halt, stopp, du hast dir diese Maelstrom-Box geholt, die große. Ja. Und ich habe das ja schon mal hier in dem Podcast erzählt, dass ich habe mir ja mal diese Tyranniden X-Mas Christmas-Box geholt und die lag 2 Jahre im Keller und ich habe die halt nicht angerührt. Mittlerweile ist die aufgebaut und bemalt. Und auch da dachte ich mir, okay, du hast 1500 Punkte Tyranniden, du hast 2000 Punkte Soros, die du mal auf aktuellen Stand bringen musst, weil du kannst die so nicht mehr spielen. Das war so eine 9. Edition. Mhm. Und selbst da sind Sachen noch verschweißt im Regal. Also ich habe dann immer so ein bisschen so ein Kontrollverlustgefühl und ich will aktiv daran arbeiten. Und ich hatte dann schon wieder so einen Moment von, ich habe eine kleine Bestellung aufgegeben, ich habe mir den Abaddon und den Euron Blackheart geholt und so neue Modelle. Und die sind eingeschweißt geblieben, weil ich mir dachte, wenn du die jetzt aufbaust, dann machst du die Maelstrom-Box nicht fertig. Mhm. Und ich bin dran geblieben. Und das ist mein großer Hobbyerfolg, weil ich bin jetzt 3 Legionnaires und 10 Kultisten, die aber schon gesprüht sind. Also die Grundfarben, alles ist drauf. Also es ist nur noch so ein bisschen Kante ziehen und fertig. Davor plus Base die komplette Box fertig zu haben. Das heißt, ich habe mir die Box geholt und die wird bis aufs letzte Modell bemalt sein. Und da habe ich mich einfach gefreut. Also ich bin auch so stolz am Malen, weil ich sehe so die Truppe, das ist einfach so ein Meer aus Rot. Und ja, ich habe mir wieder Neues bestellt, aber ich habe so ein Meer aus Rot und dachte mir so, nice, nice. Das geht so hobbymäßig. Kurz bevor ich zu den roten Korsaren noch weiterrede, ich versuche so ein bisschen meine Vater-Sohn-Geschichten im Zaum zu halten, weil ich mir gut vorstellen kann, das interessiert nicht jeden, weil viele haben vielleicht auch gar keine Kinder hier in der Community. Aber das müsst ihr mir jetzt nur kurz erlauben. Ich habe letztens diese Ankündigung der 11. Editionsbox geguckt, wo die Modelle vorgestellt haben. Und das war so kurz vor ins Bett gehen. Das heißt, mein Sohn hatte gespielt und der Fernseher lief, wo die Präsentation lief. Und ich habe mich dazu belesen und es gibt so, Bildschirmzeit ist halt nicht empfohlen für Kinder in dem Alter. Also er ist noch keine 2 Jahre alt und in Deutschland sagt man vor 3 keine Bildschirmzeit. In Schweiz sagt man vor dem 2. Lebensjahr keine Bildschirmzeit. Und wenn mal ein Bildschirm irgendwie aufploppt, weil das ist ja die Welt, in der wir leben, dann soll man das thematisieren. Mhm. Einfach damit es kein passives, und du merkst das einem Kind an, selbst in diesem jungen Alter, die sind dann wie so hypnotisiert, die gucken dann so drauf und sind so, so.
Die werden also hypno-indoktriniert.
Voll. Also das ist hochinteressant, das zu sehen. Sobald was flimmert, sind die so wie so weg und gucken da drauf. Und da geht so ganz viel um Sprachentwicklung, Empathieentwicklung, dass man halt nicht passiv irgendwie was wahrnimmt, sondern Menschen brauchen immer den Austausch miteinander. Und dass, wenn es mal passieren sollte im Alltag, soll man halt kommunizieren und sagen, wie bei einem Malbuch, und das ist so mein Umgang damit, weil ich mir denke, er spielt halt mit den Bauklötzen oder ist halt mal da oder wir spielen mal gemeinsam. Und wenn er dann mal um die Ecke kommt und dann sieht er unter dem Fernseher, finde ich das jetzt nicht schlimm, aber dann thematisiere ich das und sage da sind Warhammer-Figuren. Ja. Ich gucke mir das jetzt an, das sind Figuren und dann gehe ich mit ihm in den Raum rüber und zeige ihm dann halt wirklich die Figur und dann nimmt er die in die Hand und weiß dann, okay, das, was da geflimmert hat, das steht irgendwie mit im Regal. Kurzum, mein Sohn erkennt Orks. Er ist jetzt in der Sprachentwicklung so, also er lernt gerade neue Wörter. Für alle, die keine Kinder haben, das ist jetzt so gerade die Phase, wo die hart connecten und wissen, bestimmen können, okay, das ist ein Vogel, das ist ein Tiger, das ist ein Mensch, das ist Papa, das ist Mama und das verbalisieren können. Mein Sohn kann Orks sagen.
Geil.
Und weil ich mit Anima drüber geredet habe und ihr das auch erzählt habe mit dem War, und das an Spaß ist, es war so aus einem Spaß heraus, ich habe so mit ihm so ein bisschen gekämpelt und war dann so, wow, Orks, hat er das abgespeichert. Und weil das halt lustig für ihn war das halt total witzig, er hat so gelacht. Und jetzt sieht er, wenn ich mir jetzt irgendwie Warhammer Community Artikel und er sieht da Orks so aus dem Augenwinkel, dann zeigt er, Papa Orks. Ich so, ja, das sind Orks. Papa malt Orks, Papa malt Figuren. Und er so, Papa malen, Orks. Wow! Annie stand so, meine Freundin stand so daneben und war so, die hat so mit dem Kopf geschüttelt und war so, du bist ein sehr stolzer Vater, kann das sein? Ich war so, ein bisschen. Und jetzt ist das wirklich so ein Ding, dass immer, wenn er da irgendwie was sieht oder auch bei mir im Raum steht und ich bin halt gerade am Malen und er kommt so um die Ecke, dass er dann halt so sagt so, Papa malen, Orks. Wow! Und ich so, wow! Er wird, glaube ich, ein Ork-Spieler. Das fand ich irgendwie, dachte ich mir so, eieiei, das geht verdammt fix, wenn du da nicht aufpasst. Die kopieren alles. Die
falls
kopieren
falls dein Sohn mit Warhammer anfängt, ne?
Der wird ein Ork-Spieler.
Was wäre da so deine Albtraum-Armee? Also was wäre so eine Armee, wo, wenn er damit nach Hause kommt, wenn du ihn so, du drückst ihm die Karte in die Hand, die EC-Karte in die Hand und schickst ihn in den Hobby-Store und er soll sich eine Combat Patrol aussuchen. Bei welcher Armee wärst du enttäuscht, wenn er damit zurückkommt?
Da habe ich mal drüber nachgedacht und ich dachte mir dann so, sollte es dazu kommen, dass mein Sohn sich für mein Hobby interessiert und wir dann eine Connection haben, dann darf der verdammt nochmal alles spielen, was er möchte.
Darf Nein, aber das ist die langweilige Antwort.
Das ist die langweilige Antwort.
Die spicy Antwort.
Ich glaube Tau, weil ich die auf dem Oh Gott.
Jetzt habe ich alle, oh, jetzt alle Tau. Du das, oh Gott. Jetzt lehnst du Gott. Das Meme rein.
Nee, in ja, das Klischee. Ja, ich gehe ins Klischee. Ich muss aber, ich habe nichts gegen Tau per se. Ich finde, das ist dann auch immer eine Frage, wie du es bemalst. Aber wenn ich auf Warhammer Community Artikel gucke und dann sehe ich irgendwie Space Marines gegen Tau, da hat man ja manchmal so ein Modell, wie nennt man das, Diorama, Szenerien aufgebaut. Ich finde, vom ganzen Art-Design fallen die immer raus. Also wenn du da einen Kornberserker hinstellst und dann so einen glattgeleckten Tau, bricht das für mich so ein bisschen mit der Designsprache des Spiels. Ich habe aber nichts gegen Tau-Spieler oder Leute, die Fraktion cool finden, so spielt, was ihr wollt. Wenn er das spielt, bin ich fein damit, aber das wäre so mein least favorite. Was mein Geldbeutel angeht, weil die erste Zeit werde ich das ja finanzieren müssen, wäre ich bei Guard, glaube ich, ein bisschen traurig.
Ich glaube, Guard geht noch. Ich glaube, Jeans sieht da kalt, ist problematisch.
Jeans, vielleicht wegen der Infanterie, weil bei Guard nimmst du ja viel Panzer. Mhm. Ich meine, es ist ein teures Hobby, aber
Weil Jeans sieht da kalt ist, glaube ich, in fast jeder Konstellation einfach super teuer.
Da hast du recht.
Ja.
Jeans-Dealer sehe ich aber bei mir auf dem Küchentisch eher von der Designsprache als Tau. Aber am Ende ist es jetzt wirklich nur, weil du mir die Pistole auf die Brust setzt und sagst, triff eine Entscheidung. Wenn er sagt, ich möchte jetzt hier meinen Battlesuit anmalen, ja, dann hier Pinselfarbe, leg los. Ich freue mich, dass du irgendwie das Hobby teilst. Es kann ja auch sein, dass er vom Hobby gar nichts wissen will. Kann auch sein, dass er in den Hobbyladen geht und sagt, also ich will jetzt unbedingt Skaven spielen. Ja, dann muss ich halt bei Age of Sigmar reingehen. Da bleibt mir ja dann nichts anderes. Aber höchstwahrscheinlich werden es Orks, weil er jetzt schon, ja, das ist, er sieht grün, er sieht ein Modell und er sagt, wow, Orks, Papa Orks. Ja, okay, das ist so viel zu meiner Erziehung. Man kommt nicht drum rum, man muss es halt verbalisieren. Ja. Du kannst halt nicht drüber schweigen, sondern du musst dann halt mal sagen, hier, du kannst es gerne mal in die Hand nehmen, du kannst es dir mal angucken, das ist es. Und ich denke, da gibt's Schlimmeres.
Ja.
So, zurück zu den roten Korsaren. Wo war ich denn stehen geblieben?
Ach so.
Also, ja, ich muss schnell sein, ich habe mich schon wieder verquatscht.
Nee, ich war aber auch den Faden verloren, ich war so.
Ja, ich habe die Box bemalt, habe mir natürlich neue Sachen dazugeholt, möchte das alles so ein bisschen umbauen. Und dann war ich so davor zu sagen, okay, wie baust du es um? Ich finde, das alte Cypher-Modell finde ich ultra hässlich.
Ja.
Hast du es auf Maastricht genommen?
Ich habe den benutzt, weil ich hatte mir auch einen alternativen Cypher gebaut, aus dem Death Guard-Typen.
Mhm.
Wie heißt der? Dieser neue Death Guard-Mann.
Lord of Poxes, hatte ich auch schon im Blick.
Ist es der Lord of Poxes? Die haben wirklich, also die Death Guard-Sachen, die sind wirklich so scheiße benannt,
ja.
Die heißen einfach nur Lord of irgendwas.
Mhm.
Auf jeden Fall der mit dem Schwert hinten, der so dieses fette Zweihandschwert hat und diese große Kiste.
Ja. Ich glaube, das ist ein Lord of Poxes.
Aber dann habe ich gemerkt, Cypher steht ja einfach auf einer, ich glaube, auf einer 32er Base. Müsste eine 32er Base sein, weil der ist ja noch quasi vor Primaris.
Habe ich dann noch eine Story, aber erzähl erstmal.
Und dann habe ich gemerkt, der Lord of Poxes, der passt überhaupt nicht auf eine 32mm Base drauf.
Mhm.
Und zum Glück habe ich das nochmal nachgeguckt, weil ich hatte den schon auf eine 40er geklebt.
Mhm.
Und dann war ich so, das ist jetzt nicht so.
Weil der zu breit steht.
Genau, weil der ist, also man könnte da bestimmt was umbauen. Man müsste halt so ein bisschen die man müsste den von diesem von dem Tactical Rock, wo der draufsteht, muss man den runter machen.
Mhm.
Und dann müsste man irgendwas auf der Base bauen, was so ein bisschen drüber ragt.
Ja.
Also es geht schon, war mir aber vor Maastricht zu knapp, weil ich das Cypher habe ich ja irgendwie in dieser 26-Stunden-Session noch eben mit angemalt, am Dienstag vor der Abreise. Und ich hatte aber glücklicherweise noch einen da, weil ich hätte mir den schon mal, ich glaube, 23 oder so gekauft fürs Rock and Rumble. Den habe ich nie verkauft, weil ich so dachte, naja, wenn ich dann doch irgendwann mal ein Cypher spielen will, habe ich den schon mal. Und dann tut's nicht so weh, dann nochmal 30 Euro für dieses scheiß alte Modell auszugeben.
Mhm.
Ich weiß gar nicht, kostet der 30 Euro? Was kostet der?
Ich glaube, der 25 oder so. Aber es war halt, ich finde das Modell ganz fürchterlich. Und ich habe dann überlegt, ich habe auch, gut, dass wir über den Lord of Poxus, weil den hatte ich tatsächlich mal im Blick gehabt. Und diese ganze Base-Geschichte, weil ich muss dazu sagen, so die letzten Armeen, die waren immer für mich out of the box. Dieses, ich baue was um, habe ich seit meiner Kindheit nicht mehr gemacht. Da haben wir auch schon mal im Podcast drüber geredet, dass die roten Korsaren da so einladen. Ich habe mir jetzt auch die Schwertbrüder geholt und habe mir da Gedanken gemacht. Und dann machst du die Schwertbrüder-Box auf und die sind ja alle auf 40mm Bases. Das heißt, du musst ja 32, ich muss mir sowieso ein Packen 32mm Bases kaufen. Das heißt, so ein 10er-Pack kostet ja nichts. Hol ich mir dann mal. Und dann habe ich überlegt, okay, wie machst du den Cypher? Und habe mir wirklich lange, und dann habe ich das erste Mal verstanden, wieso die Gussrahmen bei Games Workshop ja mit auf der Seite mit drin sind, weil dann kannst du dir angucken, wie ist es gebaut. Und habe mir da Gedanken gemacht und habe mir jetzt einen Black Templar Exo, wie heißt denn der neue, der uns
bei also der Exo... Excruciator oder Execrator oder
so? Execrator, ja. Weil der ist so mit der Pistole voran und dann hat er seine Waffe, je nachdem, was du dem halt anklebst, hat er so hinterher, also der ist so im Lauf und dann dachte ich mir, die haben ja die Umhänge von den Schwertbrüdern. Du hast ja Schwertbrüder gebaut.
Ja.
Da kannst du ja die Umhänge weglassen.
Ja.
Genau. Die passen auch auf 32mm oder stehen die zu breit?
Die Schwertbrüder generell? Mhm. Ja, die habe ich. Ich habe ja welche easy, in den Chosen drin, ja.
Weil dann habe ich mir überlegt, ich nehme dann einfach einen Umhang von denen, klebt den an den Exo-Creator.
Ja, bei den Umhängen musst du nochmal gucken, weil die sind immer so relativ auf die Pose angepasst.
Ah, okay.
Also man kann man kann das bestimmt irgendwie machen, aber die sind, glaube ich, wie sind die denn nochmal verklebt? Ich habe die jetzt leider gerade nicht hier, die sind in meiner Army-Box noch. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, weil bei manchen ist, glaube ich, der Umhang dann teilweise am Schulterpanzer mit dran.
Mhm.
Oder quasi, weil der ist manchmal so mit am Arm dran. Also zum Beispiel bei diesem Lightning-Claw-Typen, da ist der Umhang so mit am Ellbogen befestigt.
Ah, ja, stimmt. Ja. Da muss man echt mal gucken, wie man es am besten
macht. Weil stimmt, die sind nämlich nicht über dem, die sind, glaube ich, nicht über dem Schulterpanzer, aber die gehen da so ein bisschen dran und an den Ellbogen und so. Da musst du mal reingucken.
Und ich musste dann feststellen, dass wenn du so am Umbauen bist und du hast nicht alles da und du hast irgendwie so eine Vorstellung, dass du schon so ein extra Investment machen musst. Also ich bin dann auf eine Seite, wo du halt nur Bits kaufen kannst, weil ich mir dann überlegt habe, okay, wie baust du das? Und bei Chaos Space Marines hast du ganz oft den Fall, dass du eine Einheit hast und da kann gefühlt jedes Modell eine andere Waffe bekommen. Und dann brauchst du aber den passenden Gussrahmen dazu, wenn du halt anfängst so zu proxen. Dann fehlen dir Waffenoptionen. Und da hast du mir noch gesagt, ihr Kombi-Weapon ist ja nur eine in den Schwertbrüdern drin. Dann habe ich dazu, um die halt zu kitbashen, mir die die Raiders geholt, die Korsan Raiders. Die haben gar keine Kombi-Weapon drin. Ja. Und dann dachte ich mir, stört das jemanden, wenn ich den Melter-Dude hinstelle und sage, das ist eine Kombi-Weapon, weil Chosen können das ja nicht bekommen. Plus dann ist es immer so, ich will ja auch, dass mein Gegner das lesen kann, was ich spiele.
Ja, ich habe auch bei meinen zweiten Chosen, die ich habe, also dritten Chosen quasi, die ich so ein bisschen improvisiert habe, also dem Fünfer-Trupp für Huron und seine Einheit, da habe ich auch einfach einen Melter drin. Da hatte ich noch einen Legionär, den habe ich immer mal angefangen zu bemalen, der einen Melter in der Hand hatte. Das merkt sowieso kein Schwein. Ich finde halt von der Optik finde ich die Sterngard-Kombi-Bolter ziemlich cool, weil die haben so bei dem Plasma haben die so ein Guckloch quasi in dem Casing drin.
Und da habe ich mir auf der Bit-Seite drei Stück geholt, weil das so fett aussieht. Genau diese Sterngard-Sachen. Und dann habe ich, damit du es halt nicht kopierst, habe ich dann halt, glaube ich, einen mit Flammenwerfer und einen noch mit Melter geholt. Und dann habe ich mir noch so einen Dark Angel-Kopf geholt mit Kapuze, damit ich halt den Cypher bauen kann. Und für einen Panzer so ein Schwert Black Templar Aufsatz, da gibt's ja so eine Deko, so ein Dekoschwert, was ich dann dem Cypher auf dem Rücken bastel. Ja, bis fast. Bis
ansonsten, wenn du keinen, wenn du den, wenn das mit dem Execrator nicht funktioniert, dann nimm doch Inner Circle Companions.
Das habe ich auch
schon gesagt. Weil die kannst du ja dann trotzdem auch immer noch als Chosen benutzen. Ja. Kannst du einen als Cypher bauen und die anderen als Chosen benutzen.
Bin ich halt ein bisschen günstiger weggekommen jetzt mit einem Modell. Ja. Und dann habe ich beim Reinklicken mir noch die Murderwing oder Murder, wie heißen die?
Das Nightlords Kill Team.
Das Nightlords
Kill Team. Die neuen Raptoren.
Die neuen Raptoren, genau. Die habe ich mir geholt. Da freue ich mich, weil ich da auch der Infanterie den Chosen noch ein paar Sachen geben kann.
Ja.
Und dann dachte ich mir, holst du jetzt so ein Upgrade-Kit? Also zur Information, es gibt so ein Red Corsairs Upgrade Kit, das ist einfach nur ein Gussrahmen mit 5 Terminatoren Schulterplatten, wo du halt die Kralle drauf hast. Ich finde die total fett und für 10 normale Servodosen halt die Schulterplatten plus 3.
Da ist noch 3 Köpfe und so.
3 Köpfe und 3 Munitionsteile, also es ist ganz cool, aber ich denke mir so 20 Euro dafür, finde ich, hab ich.
Und Deacles.
Und Deacles. Und dann habe ich, ein so ein Upgrade-Kit ist ja in der Maelstrom-Box drin.
Ja.
Und dann habe ich meine Legion erst bemalt und dachte mir dann die ganze Zeit, die sehen cool aus, aber wieso habe ich denn das komplette Upgrade-Kit in die reingebastelt, weil ich spiele die überhaupt nicht.
Ja, ich hab das auch gemacht. Ich habe auch bei der ersten, also ich habe die Box ja zweimal. Ich hatte die einmal als Rezensionsmuster und dann eine habe ich mir noch gekauft. Und bei der ersten Box, bei der Rezensionsbox, habe ich auch erstmal so blind losgebastelt und da hatte ich noch gar nicht diesen Kitbash-Plan. Und da habe ich dann auch erstmal die ganzen Legionnaires alle mit den Schulterpanzern gebaut, habe dann aber gleichzeitig auch Chosen aufgebaut, die ich mir noch dazu gekauft habe, für die ich dann ja keine Schulterpanzer hatte. Und habe ich da einfach so gedacht, da mache ich später einen Deacle drauf. Und dann beim Armeeaufbau jetzt, kurz vor Maastricht, saß ich dann davor und war so, ne, das ist doch jetzt voll scheiße. Jetzt habe ich Legionnaires mit modelliertem Schulterpanzer, aber Chosen ohne.
Ja.
Und dann habe ich die Chosen ja einfach übersprayed und Black Legion draus gemacht.
Mhm.
Und habe mir jetzt nochmal, ich habe glaube ich, ja, ich habe zweimal die Box, das heißt, ich habe zweimal das Upgrade-Set, einmal halt schon fertig benutzt. Bei den Raidern bleibt manchmal ein Schulterpanzer übrig. Weil man ja manchmal so mit Fell und so macht.
Ich habe da tatsächlich 5 übrig.
Ja.
Aber ich habe mir die Box dann trotzdem geholt, weil ich dann gemerkt habe, ich will ja auch meine Raptoren, will ich ja mit dem Schulterpanzer haben. Und dann geht's halt nicht mehr auf. Also du kannst halt nicht 5 Schwertbrüder und 5 Raptoren, so viel Schulterplatten habe ich dann nicht. Da hast du 7, bleiben 3 Modelle, die halt diese Kralle dann nicht haben. Und dann fange ich nicht an mit Deagles.
Ja.
Das sieht scheiße aus. Das heißt, ich war dann gezwungen, das zu holen. Und besonders, weil in dem Upgrade-Box, das muss man dem Upgrade-Kit lassen. Da sind ja auch so über den Schulterpanzern so Verzierungen oder die haben da halt irgendwie mal so eine Munitionskette noch drüber. Ja. Also das ist schon cool, aber ich fand's happig und dann dachte ich mir, so extra Zeug und so Bastelzeug extra für eine Armee, das ist schon teuer. Das hast du mir mal erzählt hier für deine Samurai-Space.
Oh ja, das ist die Bits, die gehen ordentlich ins Geld.
Das geht ins Geld,
ist generell die Modelle grundlegend für die Dark Angels-Liste, da ist ja voll wenig drin.
Mhm.
Das sind ja 3 Redemptor, 2x Deathwing Knights, der Lion, Scouts, Intercessor, Jumppack Intercessor.
Ist günstig.
Und irgendwas, und Combi-Lieutenant so. Also, ich glaube, das Bundle für die Armee bei Games Island kostet so zwischen 400 und 500 Euro. Also nicht über 500 Euro.
Mhm.
Ich glaube so 400 irgendwas. Was verhältnismäßig günstig ist für eine Warhammer-Armee.
Mhm.
Ist immer noch viel Geld, aber
absolut,
für eine Warhammer-Armee, wenn ich so auf Genestealer halt gucke, ich glaube, da bist du halt ganz schnell bei 1000 Euro.
Es gibt ja auch Bundles, irgendwie Eldari-Bundle bei Games Island für 800.
Ja. Ja. Und genau, wenn ihr bei Games Island bestellen wollt, dann macht das doch mit dem Code Geilmann. Da kriegt ihr 3% Rabatt auf eure Bestellung. Da spart ihr auch bei den Bundles nochmal rein, glaube ich. Ich hoffe. Aber ich denke schon, weil es sind ja eigentlich so One-Click-Bundles nur. Und 10% beim Tabletop-Verkauf. Da könnt ihr gebrauchte Miniaturen shoppen und nochmal extra reinsparen. Und das ist besonders für so Kitbash-Aficionados. Habe ich das richtig gesagt, das Wort? Das hab ich noch nie benutzt.
Ich habe das noch nie gehört.
Über mich gekommen, so Aficio.
Egal.
Besonders für Leute, die gerne Kitbashen oder mal so ein Einzelmodell für ein Diorama brauchen und so, ist das eine richtig geile Quelle. Weil da findet ihr auch mal sowas wie einfach drei Poxwalker oder so.
Ja.
Und dann halt immer auch nochmal eine Ecke günstiger. Oder wenn ihr keinen Bock habt zu basteln, findet ihr aufgebaute Sachen. Oder wenn ihr sogar keinen Bock habt zu malen, findet ihr da auch fertig bemalte Sachen.
Mhm. Und wenn ihr die unbemalt haben wollt, dann keine Sorge. Also da habe ich jetzt letztens...
Genau. Ja.
Ich habe jetzt mir eine Liste geklickt und irgendwie dachte ich mir, Moment, du hast doch für deine 1000 Suns hast du doch mal eine Hellbrut geholt in der 9. Edition. Und die Hellbrut ist super beschissen bemalt. Also wirklich, ich habe das gesehen und dachte mir, ach du meine Güte. Und dann habe ich mir Isopropanol geholt und habe dann mit einer Zahnbürste oder mit einer elektrischen Zahnbürste das komplett auf null runtergebracht. Also ich habe wirklich jeden Zipfel Farbe da auf der von dem Modell runtergekriegt und dachte mir, das geht überraschend gut. Das heißt, ich habe jetzt praktisch eine Hellbrut auf dem Tisch stehen, die ich bald grundieren werde. Mhm. Und dann dachte ich mir, das könnte man vielleicht auch mal machen. Das könnte man vielleicht auch mal euch zeigen, wie easy man restaurieren kann, ja. Modelle wieder auf null fahren. In Verbindung mit Gebrauchtware ist das ja super nice. Also selbst wenn ihr sagt, oh, wie sieht denn das aus? Trotzdem reinshoppen und einfach renovieren, das geht überraschend gut. Ja, wo waren wir?
Kostet viel Geld. Viel Geld, Samurai-Bits waren teuer. Aber ich glaube, wir sind
jetzt können wir langsam reingehen.
Ich glaube, wir müssen auch langsam, weil ich habe ein bisschen wir haben die letzten frischen Batterien im Rekorder
und
es ist Feiertag.
Und ich muss noch was aufnehmen.
Nee, dieses nimmst du ja nicht mit dem Rekorder, das machst du ja.
Ach so.
Das war ja am PC.
Oh, oh Gott. Mein Herz war schon so.
Ja.
Oh je, okay, wir kriegen unsere Arbeit
Das kriegen wir schon hin, aber ich habe ich habe die Sorge, wenn wir jetzt noch eine Stunde quasi reden und dann nochmal, dann erst reingehen, dann wird es langsam knapp mit dem Recorder, deswegen gehen wir mal in die
dann
Themen.
Pre-painted.
Pre-painted Gelände wurde gestern revealed. Und das war ziemlich krass, weil so vormittags gab's einen Leak.
Mhm.
Da habe ich auf Discord so Bilder gesehen. Ich glaube, irgendwer hat mich angeschrieben. Warst du das? Nee, ich habe dir das geschickt.
Du hast mir das geschickt, ja.
Weil ich war nämlich eigentlich gerade unterwegs. Ich habe gestern, war ich beim IKEA und habe Shopping-Tag gemacht für ein anderes kleines Videoprojekt, was bald noch dazu kommt. Und dann saß ich im IKEA-Restaurant und habe auf einmal diese geleakten Bilder gesehen und war so, das sieht ja krass aus. Irgendwie bemaltes Gelände im Gussrahmen. Also es gab da so Leak-Bilder, wo du wirklich gesehen hast, im Gussrahmen sind schon Geländeteile bemalt. Ich glaube, wir müssen euch jetzt nichts groß davon erzählen. Wir haben ja selber schon ein Video drüber gemacht. Ihr habt wahrscheinlich jetzt die Faktenlage alles schon gehört. Und ich war ziemlich begeistert. Also auch dann abends bei dem Video. Ich finde gerade, habe ich auch schon in meinem Video letzte Woche gesagt, aber ich finde, der Look von der Platte sieht total cool aus,
ja,
weil es ist so eine gute Menge Gelände. Weil du hast, es sieht ein bisschen aus, finde ich, wie ein Videospiel, wie so ein Turn-Based Strategiespiel oder so ein RTS oder
ja,
so.
Ja.
Es hat mich total erinnert an, wenn ihr das noch kennt, ich glaube, es hieß Squad Command oder so, oder Kill Command. Es war so ein PSP 40k-Spiel. So rundenbasiert hat man so Space Marines gespielt und gegen Chaos Space Marines gekämpft. Und das hat mich so ein bisschen daran erinnert. Und mir gefällt besonders gut, dass man das so überblicken kann und irgendwie die Armee vom Gegner sieht. Da wird's bestimmt wieder eine große Diskussion drum geben wegen True Line of Sight.
Mhm.
Weil das dann halt, sagen wir mal, ich habe jetzt meinen Defiler und ich stelle den hinter diese Schräge, die Obscuring ist. Also wir haben ja diese Geländezonen, ne? Und wenn ihr da nochmal euch das Layout abruft, wo wir auch schon ein Video drüber gemacht haben, da sind ja immer diese Diagonalen, die wie so Barrikaden sind.
Mhm.
Die sind jetzt natürlich geländemäßig, sind das natürlich keine Wände, die einen Defiler oder so verdecken, sondern eigentlich so Absperrungen, wo man schon durchschießen könnte, theoretisch mit True Line of Sight. Aber Sachen dahinter sind halt verdeckt durch die Geländezone, weil die halt obscuring ist und durch die kann man nicht durchschauen.
Mhm.
Und ja, ich glaube, das werden bestimmt ein paar Leute nicht mögen, aber ich finde es einen super guten Kompromiss. Und meine Erklärung dafür ist, oder wie ich mir die Immersion erhalte, ist halt, ein Modell, was da steht, hat einfach noch nicht so aktiv ins Spiel eingegriffen und deswegen ist es jetzt nicht so ein Prioritätsziel, weil es ja dann auch viel um die Ruinen so in der Mitte gehen wird und so.
Aber jetzt muss ich mal kurz eingrätschen. Also bis jetzt war es doch auch so, du hast ja immer den Footprint von dem Gelände gehabt. Und dann hattest du selbst bei einer L-Ruine, ja, war die L-Ruine ja manchmal auch so zur Hälfte schon zerfallen.
Ja.
Und dann hast du das Modell ja auch gesehen.
Ja, ja, das hast du auch schon gehabt. Aber ich habe das so generell bei der Optik von den Tischen, habe ich dann schon eher das Gefühl gehabt, wenn du so auf der anderen Seite stehst, du siehst ja eigentlich kaum was von der Armee von deinem Gegner. Also die lugt ja immer nur so ein bisschen hinter den L-Ruinen so hervor. Aber du hast ja jetzt nicht so einen richtigen Überblick, so wo steht jetzt gerade was, sondern dafür musst du ja, ja, schon so aktiv um den Tisch herumlaufen.
Ich find's von der, also ich verstehe deinen Punkt komplett.
Ja.
Für mich tut es da gar nicht so einen Abbruch. Ich meine, ich muss es sehen. Wenn ich mal meinen Defiler dann dahinter stelle, ob, ja, das irgendwie die Immersion bricht. Aber so wie du sagst, ist es für mich auch so ein Ding wie, ich kann mir auch gut vorstellen, du hast den halt noch nicht auf dem Schirm, dass da irgendwas steht. Wir haben ja auch diese Hidden-Regel dann mit den 15 Zoll, ist ja dasselbe Spiel, dass du, selbst wenn du sie einfach True Line of Sight siehst, dass du sie dann doch nicht beschießen kannst, weil sie halt noch irgendwie nicht eingegriffen haben. Also ich glaube, da muss man die Fantasie ein bisschen spielen lassen. Ich habe das gesehen und dachte mir erstmal, fett, ich würde auf jeden, also ich wollte direkt losspielen. Ich hatte richtig Bock, als ich das gesehen habe. Und ich glaube, was die Übersicht des Spielfelds angeht, wird das ein riesen Step nach vorne sein.
Ja.
Weil wie oft auch bei Turnieren, also wenn ich jetzt so an meine Turniererfahrungen denke, wie oft habe ich Scouts einfach vergessen, weil die in einer Ruine standen und einfach weg waren. Also nicht im Sichtfeld waren, weil die irgendwie unter der Ruine in der Ecke standen.
Ich hätte beim Warhammer Open fast meinen Cypher verloren.
Ja, du verlierst die so, ja völlig aus dem
Sicht. Weil ich auch die ganze Zeit irgendwie vergessen habe, dass der da steht und so. Und dann, als ich eingeräumt habe, war ich so, wo ist denn mein Cypher eigentlich?
Ja. Ja. Und das ist beim Aufräumen, habe ich meine Mitspieler dann auch immer so, also ganz oft erinnert und habe gesagt, hier, vergiss mal deine Modelle nicht oder gehört das hier, das Modell da in der Ecke, weil du dann irgendwie so die L-Ruinen fast schon ausgeschüttelt hast, dann kamen die da alle hervor und ich glaube, das gehört der Vergangenheit an und das finde ich ganz cool.
Auch so diese Anordnung macht ja auch für so Spiele, die eine Geschichte erzählen, viel mehr Sinn, weil du halt dann, du hast nicht diese beiden Fronten an quasi L-Ruinen, die so verdeckt sind und dann kommen halt beide Armeen so da raus, sondern du hast so ein dynamisches Spielfeld, so da ist halt eine Barrikade. Es ist trotzdem halt alles symmetrisch und man kann's, also sieht so aus, als könnte man es trotzdem super competitive spielen, weil es einfach sehr klar festgelegt ist, wo was
sauber
ist.
Sauber gespiegelt auch, das sieht man auch direkt. Ja.
Aber du hast halt trotzdem, also die Optik, die gibt einem mehr das Gefühl von, das ist jetzt wirklich so ein Manufaktorum-Gelände oder so.
In der Wüste, ja.
Ja.
Ich bin mal gespannt, wie das mit den Footprints wird, weil die haben sie ja schon vorher angekündigt. Da haben sie schon gesagt, okay, wenn ihr die 11. vorbestellen könnt, das Starter-Set, Armageddon, könnt ihr euch zusätzlich diese Footprints, also diese, wie sagt man, diese Schablonen mit dazu holen. Und dann dachte ich mir, okay, das ist cool und also auch cool bedruckt, aber wenn ich jetzt irgendwie zu Hause eine Wiesenmatte habe und dann lege ich da diese gelb-sandigen...
Die sind doppelseitig.
Bricht ja komplett.
Ich glaube, man hat noch nicht gesehen, was auf der anderen Seite drauf ist.
Aber lass es grau sein.
Ja.
Dann hast du trotzdem... Also ich glaube, grau geht noch am ehesten, weil das kannst du bei einer Wiese hinstellen, aber ich kenne das noch so, dass...
ja, ich meine, wann spielst du denn 40k auf einer Wiese, Salim?
Ja, auf einer Wiese oder... Was mich eher stört, wir haben ja... Ist ja nichts Neues. Du hattest ja diese Footprints auch, hatten wir im Hobbyladen.
Ja.
Da haben wir die uns ausgeschnitten. Aber dann hast du halt einen Aufdruck, der nicht zur Matte passt. Und in dem Trailer siehst du halt, das Sandige passt halt genau auf diese sandige Matte. Ja. Und da war mein Gedanke, brauche ich jetzt die Sandmatte oder hole ich mir irgendwie woanders... Gibt's ja auch durchsichtig. Ist das vielleicht
schlauer? Durchsichtig finde ich scheiße. Weil durchsichtig brauchst du ja jetzt wirklich nicht mehr, weil du ja keine Objectives mehr hast. Mhm. Und ich finde durchsichtig, wenn dann so die, wenn da dann auch die Ruinen draufstehen, sieht irgendwie blöd aus. Ich weiß, also vielleicht muss ich es auch mal sehen, aber mein erster Impuls ist so durchsichtig, so bäh.
Okay.
Weil das auch so spiegelt. Mhm. Aber es gibt ja schon Neopren-Marker auch. Von GameMat hatte ich das schon gesehen. Da kann man die schon bestellen. Und da haben die auch schon verschiedene Aufdrucke.
Das wäre für mich, also ich bin gerne bei GW, also so von meinem Gefühl, ich hätte gerne das dann auch original. Ich will dann auch das Gelände haben und ich möchte dann am liebsten deren Footprint. Und vielleicht sage ich dann einfach, okay, ich hole mir halt eine Sandmatte oder GW bringt halt eine eigene Matte raus. Das weiß man ja alles noch nicht.
Es gab auf jeden Fall auf dem Warhammer Open gab es eigene Matten von GW.
Okay.
Da waren das offizielle Matten.
Weil ich denk dran, wenn ich, also für mich ist ja aktuell, das habe ich ja schon oft erzählt, es ist schwierig für mich, rauszukommen, und dann ist es irgendwie einfacher für mich zu sagen, mit meiner Partnerin, Kind schläft, wir spielen jetzt eine Runde. Also ich bin jetzt in den letzten Monaten sehr schnell zu so einem Küchentischhammer geworden, und ich finde es immer nice, mein Boarding-Action auszupacken, und da matcht halt einfach das Brett mit dem Gelände, und das sieht das total nice schon aus. Cool. Deswegen muss man ist für mich überlegen. dann kämpfe ich halt immer in der Wüste, dann ist es halt so. Aber ein bisschen Varianz wäre auch cool.
Also ich glaube, was eine gute Lösung ist, halt, wenn man bei den Neoprenmarkern, wenn man da einfach was nimmt, was so Gebäudeuntergrund hat. Mhm. Weil dann kannst du es halt universell benutzen.
Ja,
also das so stimmt. Zum Beispiel, ich würde mir jetzt vorstellen, bei den Ruinen nimmst du halt einfach einen Gebäudeboden oder so einen Metallboden oder sowas. Mhm. Weil dann ist es egal, weil das sieht in jedem Setting sieht der Gebäudeboden kann er ja so aussehen.
Das habe ich noch gar nicht überlegt, da hast du recht.
Und bei den Barrikaden einfach so ein Steinuntergrund oder so, wie so ein Bürgersteig oder so.
Wie ein Bürgersteig, ja. Ich meine, ich glaube, es würde so auch auf einer Sandmap dann einfach von der Farbgebung rausfallen, aber grundsätzlich finde ich das eine starke Idee. Da hast du dann, kannst du halt mit der Matte ein bisschen mehr variieren. Aber also ich glaube,
da findet man schon seine
Lösung. Ich fand das zu sehen, es war übersichtlich. Es war sauber, es hat total eingeladen, finde ich, zu spielen. Und man hat auch nochmal gemerkt, also dieses Prepack, also ich hatte damit gar keine Kontakte. Du hast mir erzählt, das ist auch in dem Video, was du gemacht hast, das gibt's ja von anderen Herstellern schon eine Weile. Bei mir ist es komplett vorbeigegangen.
Ich hab's auf der Spiel, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr das erste Mal gesehen. Und da war das halt D&D-Geländer. Und da war ich nicht so krass dran interessiert, weil ich finde so Pen and Paper mit Gelände ist cool, ist für mich aber kein Muss. Und ich spiele ja eh viel so One-Shot-Pen and Paper-Systeme, also eher so Sachen, wo ich jetzt nicht extra nochmal, also wo man auch einfach keine Map braucht, weil das Regelsystem ein bisschen simpler ist. Und deswegen war das für mich nicht so spannend und ich habe mich da nicht so intensiv mit beschäftigt. Aber habt das, glaube ich, auch da übersehen, was da für ein Potenzial für Warhammer ist. Mhm. Hab da mal so drüber geschaut, fand's ganz interessant. Da muss ich aber auch sagen, dass es ist total cool, dass es das gibt von Archon Studios, aber ich persönlich, ich mag diesen klassischen Fantasy-Look nicht so gerne. Mhm. Also ich mag die Optik von D&D zum Beispiel nicht.
Ja.
Weil das für mich immer so nach so sehr 0815 Fantasy aussieht. Das ist so ein bisschen für mich so das Marvel der Fantasy-Settings. Voll. Und das Prepainted D&D-Gelände sieht für mich sehr halt nach diesem 0815 Fantasy aus. Deswegen war ich da nicht, hab mich das nicht so reingezogen und ich habe mich da gar nicht so viel mit auseinandergesetzt. Aber jetzt, wo dann die Ankündigung kam, habe ich mich wieder daran erinnert und war so, stimmt, dass diese Technik, die existiert ja.
Als du mir das erzählt hattest, da bin ich mal auf die Reise gegangen oder auf die Reise. Ich habe mich dann halt einfach mal so ein bisschen informiert und dachte mir, cool, ist an mir vorbei. Aber genau das, was du sagst, ich habe dann so einen Dungeon gefunden mit so einem wirklich so grellblauen Tümpel und dann irgendwelche riesigen bunten Pilze und alles war halt so genau das so World of Warcraft Fantasy und das habe ich überhaupt nicht auf so einer 40k-Platte gesehen, wo man sagt, okay, ich schnapp mir das da drüben und wie sagt man, entfremde es für das System 40k, das habe ich überhaupt nicht gesehen.
Ich finde auch bei dem D&D-Gelände, das ist mir so zu knallig und ich habe das Gefühl, dass dieses Knallige in dieser Laserdrucktechnik nicht so 100% gut funktioniert. Mhm. Ich meine, es sieht trotzdem cool aus, aber was mir bei dem 40k-Gelände jetzt auffällt im Teaser, ich meine, man muss es mal wirklich in echt in der Hand haben, um das jetzt abschließend bewerten zu können, aber was mir bei dem Teaser schon auffällt, ist, dass gerade so dieses Grimdarkere, glaube ich, mit der Technik ganz gut funktioniert, weil sich die, weil es ist natürlich jetzt nicht komplett wie halt handbemalt und sieht super akkurat aus, aber es sieht sehr, sehr, sehr gut aus dafür, dass es prepainted ist. Und gerade mit diesem Grimdark-Look versendet sich in Anführungsstrichen, glaube ich, auch viel von den Sachen, die dann nicht ganz so sauber sind, weil es halt eh so ein bisschen grimy, grungy ist. So, ja.
Ich glaube, bei Gelände ist es immer so ein Fall von so einem Gesamtlook.
Ja.
Also ich habe ja in 5 Tagen Boarding Action durchgesäbelt. Und ich finde, gutes Gelände macht so viel aus, wenn es gut bemalt ist. Ich werde nicht behaupten, dass mein Gelände gut bemalt ist, aber wenn man irgendwie so. Ja, aber so Eigenlob stinkt. Aber weißt du, ich habe halt so mein Gelände und habe mir da richtig Mühe gegeben und das würde ich auch nicht 3D-Druck haben wollen, weil ich bin immer wieder stolz, wenn ich ehrlich bin, wenn ich das aufbaue, denke ich immer, in 5 Tagen hast du es gerockt.
Aber
mit so viel kleinen, jeden kleinen Schädel da gemalt. Aber ich sag mal so, als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich mir so, ich glaube, ergänzend, wenn ich Gelände habe zu Hause und das male, so ergänzend ist es vielleicht ganz gut.
Aber stell dir mal vor, Boarding Actions wäre rausgekommen mit einem pre-painted Steckgelände, was so gut funktioniert. Also ich habe jetzt auch das Dungeons and Lasers Gelände in der Hand gehabt, aber so wie ich es mir vorstelle, ist das Stecksystem besser als bei dem Original Boarding Actions Gelände. Stell dir mal vor, das wäre pre-painted mit einem soliden Stecksystem rausgekommen. Ja, wie
das,
geil wär's?
Ja, das wäre super nice.
Also es wäre so eine große Quality of Life Verbesserung. Und ich finde gerade bei dem Boarding Actions Gelände würde ich auch am ehesten so pre-painted sehen, weil sich das, glaube ich, auch gut einfach anbietet für so eine boardgamigere Optik. Was es natürlich nicht ersetzt, ist, wenn man, finde ich, so Themenplatten irgendwie baut, ne? Also wenn wir jetzt so sagen, ey, wenn wir, sagen wir mal, wir machen jetzt eine Armageddon-Kampagne, dann wollen wir eine Ork-Platte haben, dann will man natürlich auch irgendwie ein paar geile, größere Geländestücke irgendwie zusammenbasteln.
Ja.
Also ich finde, es ist so für diese Baseline von, man will zocken, man will sich auf ein Event vorbereiten oder man will einfach zu Hause spielen, ist es absolut genial. Wenn es halt natürlich jetzt nicht 600 Euro kostet. Also ich glaube, was ganz interessant ist, wenn ihr euch die Bilder von dem Leak anguckt, das Gelände ist nicht so komplex. Also die Gussrahmen sind relativ simpel.
Hast du eine Vorstellung, wie viel es kosten könnte? Hast du da so ein Gefühl?
Also ich kann natürlich...
Es ist natürlich,
ich weiß natürlich
wir wissen es nicht. Aber spekulativ.
Dadurch, dass halt die Geländestücke sehr viel weniger komplex sind als Miniaturen und vor allem nochmal weniger komplex als normales Gelände. Also ich blende das jetzt nicht hier quasi nochmal ein, weil ich mir bei den Leak-Bildern nicht sicher bin, aber ich kann es dir ja nochmal kurz zeigen.
Ich kann ja nochmal, während du suchst, kurz sagen, ich habe mich mit einem Kumpel unterhalten oder du suchst mal und ich gehe auf Toilette
Ich hab's schon. Okay. Weil hier, wenn du die Gussrahmen anguckst, also wie gesagt, ne, guckt euch das irgendwo im Internet nochmal an. Ich will nicht so oft diese Leak-Bilder einblenden, weil ich mir nicht sicher bin, wie cool das GW findet.
Wir sind ja auch persönlich keine großen Freunde von solchen Leaks, weil
ja,
ist aber ein anderes Thema.
Und du siehst halt, dass es relativ flach ist und du hast ziemlich große Teile. Also du hast nicht viel Einzelteile zum Drankleben und zum Ausknipsen und so. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es halt auch ein bisschen weniger komplex in der Herstellung ist. Und es dann auch ein bisschen günstiger wird. Und es wäre ja nur in Games Workshops Interesse, wenn das ein günstiges Einsteigergeländer-Set ist. Deswegen, was ich hoffe, ist, also was geil wäre, wäre unter 200 Euro. Aber ich würde einfach mal schätzen, also pass auf, ich mache 2 Voraussagen. Ich mache einmal die Voraussage, 200 Euro einen quasi halbe Platte mit Modellen, so für irgendwie, keine Ahnung, so wie dann so eine erweiterte Starterbox, kann ich mir vorstellen, für 200 Euro, halbe Platte, oder entweder ist es halbe Platte, und dann kannst du dir die irgendwie zweimal kaufen, für 125 pro Hälfte, oder so 220 Euro oder so Komplettset. Das wären so meine Hoffnungen. So in die Richtung.
Ich muss tierisch auf Toilette und ich habe so viel dazu zu sagen. Aber ich glaube, da muss ich mich konzentrieren.
So, weiter geht's.
Weiter geht's. Wo waren wir? Wir waren beim Preis. Ja.
Ich hab nochmal zusammenfassend gesagt, 125 Euro für eine halbe Platte. Und vielleicht dann Combat Patrol darauf spielen, das fände ich ziemlich geil. Hat auch jemand in den Kommentaren gefragt bei dem Video, ob man da schon was zu weiß. Leider nicht. Können wir gleich auch nochmal kurz anschneiden. Aber ja, so 125 halbe, 250 ganze, vielleicht sowas in die Richtung pre-painted, wäre schon cool. Ich habe das Gefühl, wenn das Gelände ein bisschen weniger komplex ist, wie teuer kann dann das Bedrucken nochmal sein? Also bestimmt die Maschinen sind irgendwie teuer in der Anschaffung, aber dann kannst du da doch bestimmt ordentlich was rausrendern, oder?
Mhm. Ich habe jetzt verschiedene Punkte, wo ich nochmal reingehen wollte. Ich habe einem Kumpel, mit dem ich ja die Crusade habe, mit dem habe ich mich ausgetauscht. Der meinte direkt so, okay, das ist Fake. Als es um die Leaks ging, dann hat er mir später geschrieben, hey, die haben das jetzt einen Trailer rausgehauen. Ich fand auch beim Trailer hat man gesehen, auf dem Spielfeld, und ich glaube, so wird es auch im Real sein, sah es mega gut aus. Mhm. Als sie das dann so ein bisschen von nahen gezeigt haben, dann siehst du, dass es ein Druck ist.
Ja.
Das finde ich auch das Schöne, dass der Trailer das auch so ein bisschen aufgreift, weil, guckt den euch an, der ist ganz charmant gemacht, dass das Szenario ist ja, dass der eine so kommt und ist so, was, du hast das alles gemalt? Ist ja krass, wusste ich gar nicht, dass du das alles gemacht hast. Und er war so, ja, ich habe das alles bemalt. Und dann wollen die halt eine Runde spielen und das Video endet damit, dass der sich das Gelände, der Typ, der gerade gemeint hat, hey, du hast das ja alles bemalt, krass, dass sich näher anguckt und ist so, Moment, du hast es ja gar nicht bemalt. So, das ist so ein bisschen das Thema. Und da greifen sie das so schön auf, weil du auf dem Spielfeld erstmal denkst so, boah, nice.
Ja.
Wenn du dann näher ranguckst, merkst du, ah, okay, es ist bedruckt.
Ja.
Wenn du so ein bisschen den Fokus drauf legst. Und da, deswegen hatten wir uns da so ausgetauscht und haben dann festgestellt, wir finden es total nice, weil wenn der Preis stimmt, ist es total genial für Leute einzusteigen. Also es macht so eine Einstiegshürde nochmal ein bisschen geringer.
Finde ich total fett. Was ich auch in meinem Video schon gesagt habe, was ich daran auch halt geil finde, ist, dass es, also ich hoffe, dass es dann auch mit den Regeln gut interagiert.
Mhm.
Also dass du dann halt für Turniere nicht doch noch wieder ein anderes Layout oder so brauchst. Das ist meine größte Hoffnung, dass es einfach solide geschrieben ist. Aber meine Hoffnung ist hoch, weil alles bis jetzt relativ durchdacht wirkt.
Ja.
Nachdem man immer so, also GW hat ja bei der Adepticon Preview ein paar mutige Claims gemacht, wie dieses, ne, diese Spielerfahrung vereinheitlichen und der ganze Kram, und das mit den Detachments, wo wir auch noch gleich nochmal zukommen, wo man ja so gedacht hat, so, oh nee, ey, das klingt alles total beschissen. Mhm. Und bis jetzt haben sie es geschafft, mich bei jedem Punkt vom Gegenteil zu überzeugen.
Ja.
Deswegen sind meine Hoffnungen hoch.
Das merkt man dir auch an.
Ich glaube, so diese vereinheitliche Erfahrung mit dem Gelände ist total gut, weil dann kannst du halt, also sagen wir mal auch, du hast einen Combat Patrol Modus, der funktioniert, hoffe ich, mit einer kleineren Platte, mit einer halben Platte oder sowas, und dann upgradest du auf die große, dann kennst du schon mal die Formen, du weißt so grob, wie das Gelände funktioniert, und dann hast du, wenn du dann in den Laden kommst oder so, oder auf ein Turnier fährst, dann bist du schon vertrauter damit. Dann fühlt sich das wirklich mehr halt an wie ein durchdachtes Spiel und nicht so ein bisschen Wilder Westen, so jeder macht das irgendwie anders. Was auch halt Vorteile hat, wenn du da den Freiraum hast, aber der Freiraum bleibt ja trotzdem, aber dass dieses Grundsetup halt da ist, finde ich sehr stark. Ja.
Wir haben dann aber auch festgestellt, dass wir als Hobby-Veteranen dann schon gerne unser Gelände selber bemalen. Und das war auch so ein Punkt, als ich das gesehen habe, dachte ich mir, okay, diese Lampen sind ja gelb vorgesprüht. Es ist ja ein Druck. Ich würde es ja halt aber lieber blau machen. Also das ist schon wieder so ein Punkt, wo ich mir denke, ich würde es lieber selber bemalen wollen. Aber dann kommt ein ganz wichtiger Faktor. Und ich glaube, das wird der Grund sein, wieso ich es mir auf jeden Fall holen werde. Ich bin ein Typ, ich mag es nicht, mit unbemalten Sachen zu spielen. Also das habe ich mal gemacht. Zum Noten macht man das auch mal. Aber ich merke das jetzt gerade so, ich will halt Ultramarines und Korsaren Boarding Action spielen mit meiner Freundin und dann muss aber alles bemalt sein und gebased sein und fertig sein. Also ich fange jetzt nicht damit an, irgendwelche halbfertigen Modelle da aufs Feld zu stellen oder geschweige denn irgendwie halbfertiges Gelände. Und ich habe Gelände zu Hause und ich habe das mal in den Club mitgenommen, so zur Turniervorbereitung. Ja. Und dann ist es ja mal in Ordnung, dass man das Gelände hinstellt. Aber ich will das jetzt nicht dauerhaft benutzen. Und jetzt bin ich ein Vater mit geringer Zeit. Und dann male ich da meistens meine Modelle mit. Und ich gucke immer aufs Regal und ich sehe dort dieses zusammengesteckte und zusammengebaute Gelände und denke mir die ganze Zeit, ach, das musst du mal bemalen. Ah, du musst noch die Statue von der Celestine bemalen. Ah, du musst jetzt noch das Gelände malen. Aber bevor du das machst, machst du ja erstmal deine roten Korsaren. Und solange das Gelände da oben auf dem Regal steht und unbemalt ist, werde ich damit nicht spielen. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, wo ich sage, ich hole mir das definitiv, weil dann kann ich auch mal zwischendurch eine Runde zocken, weil das Gelände halt fertig ist. Also, dass man so ein Hybrid fährt.
Ich glaube, da ist auch, wo du Thema Club sagst, ein riesiger Vorteil jetzt für Neuanschaffungen. Das ist natürlich, es wird für alle ein Umbruch und gerade für Turnierveranstalter und Clubs ist es natürlich ein bisschen blöd mit dem ganzen alten Gelände. Aber für Neuanschaffungen, weil ich jetzt gerade auch bei uns an den Club gedacht habe, wir haben ja aktuell noch keine richtige 40K-Platte. Wir haben vom Steffen halt einmal eine geliehene so MDF-Spielplatte. Aber wenn wir da jetzt einfach mal sagen wollen, wir wollen da mal eine Platte haben, wo wir wissen, dass da kann man auch immer Turniervorbereitungen drauf machen. So wird's auch auf dem Warhammer Open dann aussehen. Sich da einfach so ein Set hinzustellen, ist halt genial. Also da, dann kann man das einmal anschaffen mit ein paar Leuten zusammen, kauft sich das für einen Clubraum, hat das dann da stehen. Weil jetzt für mich war immer so der, also ich habe sowieso vor, gesagt, vor der neuen Edition, kaufe ich kein neues Gelände für einen Club. Aber ich habe auch da vorher die ganze Zeit schon überlegt, na, dann musst du eigentlich irgendwie, wenn du, musst du eigentlich eine WTC-Platte da haben und eine GW-Platte. Dann ist wieder die Frage, was nimmst du als GW-Ruin, was nimmst du als WTC-Ruin? Mhm. Welche Files, kann das jemand drucken, musst du es fertig gedruckt kaufen und so. Das war einfach eine unkomfortable Erfahrung und hat viel Kopfzerbrechen bereitet für eine Notlösung. Weil am Ende habe ich mir gedacht, Bock, mir jetzt L-Ruinen zu kaufen, um auf denen zu zocken, habe ich nicht. Ich kaufe mir die halt, weil ich will halt das Gelände spielen, was ich später auf dem Turnier dann sehe. Aber ja, das ist einfach, also es wird einfach, glaube ich, auch den Look von vielen Tischen transformieren.
Ja.
Gerade, ich glaube, bei Turnieren wird das halt so ein bisschen auch eine Zeit brauchen, bis das alles umgestellt ist. Aber dass da die Möglichkeit da ist, einfach prepainted Platten zu kaufen, hoffen wir natürlich mal, dass
Dass erschwinglich ist.
Dass erschwinglich ist und dass genug auf Lager ist.
Ja.
Weil ich denke mir jetzt, das wollen Leute für zu Hause haben, das wollen die Clubs haben wahrscheinlich. Das wollen dann auch nochmal vielleicht Turniere so in größerer Menge haben. Ich hoffe, die haben viel produziert.
Ja. Also ich glaube, für uns Hobby-Veteranen ist es halt einfach ein guter Hybrid. Dann hast du halt ein fertiges Gelände prepainted im Regal stehen und weißt irgendwann zur Abwechslung, irgendwann mal ist das Gelände dann, was du noch hast. Vom Preis her denke ich, wenn wir uns so Gallow Dark Killzone angucken, das ist genau, also ist exakt 50% der Boarding Action Packung. Keine Modelle drin, nur Gelände. Und diese 50% kosten 100 Euro.
Ja.
So offizielle UVP. Natürlich kriegst du bestimmt für 90 irgendwo anders.
Ja.
Und dann hast du nochmal.
Oder für 80 Euro vielleicht bei Games Island. Ich weiß gerade nicht den genauen Games Island Preis, aber.
Und dann hast du halt den großen, die große Boarding Action Box und das ist halt einfach doppelt Gallow Dark Kill Team für 180 bei GW.
Ja.
Und dann kannst du es irgendwo für 140 schießen. Und ich glaube, dass das Pre-Painted in eine ähnliche Richtung gehen könnte. Das heißt, wenn die so eine 50% Sache rausbringen für, können ja auch Leute mit Kill-Team nutzen.
Genau.
Oder halt für Combat Patrol, du hast halt so eine hälftige Sache. Hälftige Sache bist du bei 100 Euro und das Doppelte kostet dann 200.
Ja.
Wäre für mich ein Preis, den ich zahlen würde. Weil ich mir denke, 200 Euro ist natürlich, das ist affig viel Geld, aber du hast es halt zu Hause. Und ich rechne schon immer so Sachen in Spielspaß runter.
Und es ist auch, glaube ich, also hoffen wir mal, dass der Preis in die Richtung geht, aber es ist auch schwierig, eine Platte für weniger zu bekommen, glaube ich.
Ja.
Also ich glaube, das günstigste, was ich für GW-Layout gefunden habe, war von The Custom Bit, wo ich auch meine Samurai-Bits bestelle. Der hat so quasi das GW-Layout so als klappbares, gedrucktes Gelände. Das kostet, glaube ich, um die 100 Euro.
Mhm.
Aber es ist halt wirklich, du hast halt dann halt Turniergelände, ne? Es ist halt wirklich nicht dann jetzt wie das neue Pre-Pend-Gelände mit einer Optik quasi so, ne? Ich glaube, da, wenn sich das wirklich um die 200 Euro einpendelt, dann ist es auch ein sehr guter Deal. Weil wie viel Gelände musst du dir sonst kaufen, wenn du irgendwie GW-Gelände haben willst oder auch am Drucken, das ist ja auch ein Aufwand.
Die aktuelle Killzone, die hat ja super viel Gebäuderuinen.
Ja.
Die aktuelle Killzone, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, Vulkes oder keine Ahnung, die kostet 90 und da ist ein Haufen Gelände drin. Also ich könnte mir gut
vorstellen. Die gibt's einzeln quasi ohne
ohne Modelle.
Ja.
Also es gab ja mal so eine
Euro. Ja, dann könnte das schon gut sein, ne?
Es gab ja eine Kill Team Starter Edition, wo du diese Vespiden hattest gegen Imperial Special Units und da war das Gelände mit dabei und dann wurde das abgesondert nochmal rausgebracht als die weil diese Starterbox war halt limitiert, dann ging die raus, dann kam nur das Gelände und das kriegst du für 90.
Hm.
Und da ist ja wirklich viel Gelände
drin. Das ist ja quasi eine halbe Platte.
Das ist eine halbe, also es ja. ist halt ein Killteam. Da hast ja. du halt die Platte, wo du Killteam drauf spielst, plus die ganzen Sachen. Ist ja aber nicht, ist halt natürlich ja. unbemalt. Musst du halt selber noch bemalen.
Ja.
Und ich finde 90 Euro, dann holst du dir zwei Sets davon, bist du auch bei 180, hast halt ja. eine volle Platte. Ja, ich glaube, bei 200 könnte ich mir vorstellen, kriegst du das, was wir gesehen haben. Ja. Und das wäre für mich ein Preis, wo ich sage, klar, weil 3 Jahre wirst du damit mindestens spielen. Ja.
Aber ich würde sagen, wir gehen mal zum nächsten Thema.
Ja.
Weil sonst haben wir auch bald eine volle Platte.
Ah ja, stimmt, stimmt, stimmt. Gut, dass du die Zeit im Blick hast. Aber alles in allem können wir sagen, wir haben richtig Bock drauf.
Ja. Kommen wir mal zum Mission Deck. Da mache ich uns auch einmal nochmal schnell den Warhammer Community Artikel parallel auf.
Oder nicht das Mission Deck, sondern es ist ja das Dominatus.
Genau, das Narrative Deck. Das Dominatus Deck.
Weil da habe ich ja schon bei, als wir über die Box geredet haben, wir haben ja über die 11. Editions Reveal Box geredet. Ja, habe ich schon gesagt, da bin ich ultra gespannt, weil ich habe ja Crusade-Erfahrung und meine Crusade-Erfahrung war auch viel verbunden mit, wir führen halt eine Excel-Tabelle, wo wir uns eintragen, wie viele Erfahrungspunkte sammelt die Einheit, wie viele Kills hat die gemacht, wie geht's weiter in der Story. Also Crusade, wenn du es ernsthaft angehst, war immer verbunden mit einem super krassen Aufwand im Vorfeld und dann auch währenddessen, dass du halt die ganze Zeit das mittrackst. Und das haben sie hier aufgegriffen und haben gesagt, wir wollten das irgendwie runterdampfen, beseitigen, damit du halt eben das nicht mehr hast.
Ich sehe das, glaube ich, als so ein Mittelding.
Ja.
Weil das ist, glaube ich, auch für einige narrative Spieler ein Negativpunkt, wenn Crusade wegfällt. Mhm. Weil die, glaube ich, auch dieses Einheitenlevel mögen. Und ich hoffe, dass es da auch trotzdem noch was gibt. Also, dass es irgendwie vielleicht noch mal einen Add-on gibt oder so. Mhm. Dass man so ein Progression-System in den Einheiten hat. Ich glaube, was der Vorteil an diesem Deck ist, dass du halt damit müssen wir natürlich mal ganz sehen. Wir sehen jetzt halt nur hier die ersten Teaserbilder. Aber dass du damit theoretisch eine Kampagne an einem Wochenende in 5 Spielen machen kannst.
Mhm.
Das heißt, in der Form eines GTs. Also für alle, die es jetzt nicht wissen, was ist. Ein GT ist quasi ein mittelgroßes Turnier, wo 5 Spiele Samstag, Sonntag gemacht werden. Also 3 am Samstag, 2 am Sonntag. So ist so ein klassisches Wochenend-Turnierformat. Mhm. Für Grand Tournament steht GT. Und dass du hier vielleicht auch ein narratives Event anbieten kannst, was dieses Mission Deck benutzt und du halt, klar, das könntest du jetzt auch schon machen, musst dir dann aber halt ein eigenes System ausdenken, was du dann den Leuten nochmal beibringen musst, da müssen die sich einen riesen PDF durchlesen und so weiter. Und das ist dann so ein Deck, das kann jeder zu Hause haben. Und du weißt dann, wenn du dich für ein narratives Event anmeldest vorher, was gespielt wird, und da bin ich auch sehr gespannt. Also ich bin total hyped, das mal auszuprobieren. Um das mal kurz zusammenzufassen, man macht 5 Spiele, wenn ich es richtig verstehe. Du teilst dann die Spieler.
Ich glaube, das reichen noch so 3, oder? Verzeihung, dass ich unterbreche, waren 5.
Ich glaube, du hast Phase 1 mit 2 Spielen.
Mhm.
Ich glaube, du kannst es, glaube ich, runterdampfen.
Genau, das hatten sie mal gesagt. Aber du meinst jetzt das Generelle, wie es gedacht ist,
genau, und
wie du es runterdampfen kannst. Okay.
Weil ich glaube, du hast Phase 1 2 Spiele und Phase 2 2 Spiele. Genau, hier, Phases. Once the first game is over, it's on to the next with a new opponent and new genders. Ja. A typical Dominatus campaign will have 2 battles in Phase 1 and 2. Plus a single decisive battle in Phase 3.
Ja, das stimmt, das sind
oder sind's, 5, ja. Ah, genau, time to fit into a 2-day weekend or weekday event.
Also ich find's auch grundsätzlich cool. Es ändert sich so ein bisschen was.
Wie man's interpretiert. Es liest sich nicht so ganz klar. Also 2 battles in Phases 1 and 2 liest sich so für, könnte bedeuten jeweils oder insgesamt. Aber ich gehe mal von jeweils einfach mal aus.
Aber wollen wir nochmal nach oben scrollen, für alle, die jetzt Crusade kennen oder nicht kennen.
Ja, lass mich mal einmal zusammenfassen, quasi, wie das aufgebaut ist. Du hast quasi 5 Spiele in 3 Phasen unterteilt. Also Phase 1 sind 2 Spiele und Phase 2 sind 2 Spiele, wenn wir es jetzt richtig rauslesen. Und in diesen Phasen gibt es dann immer so Agenda-Punkte, die jede Seite erreicht. Also es gibt dann so gleichmäßig aufgeteilte Allianzen, die quasi um den Kampagnensieg kämpfen. Und dann gibt es dann am Ende das letzte Spiel, das 5. Spiel oder 3. Spiel, ist dann so das Decisive Battle.
Mhm.
Und am Anfang würfelt man dann halt welche Schauplätze man spielt. Und genau, jetzt können wir noch mal
genau. reingehen. Ja. Weil ganz generell war es so, Crusade war bisher immer beschränkt, in Anführungszeichen, auf 1000 Punkte.
Ja.
Du hast immer nur 1000 Punkte.
Ah, wirklich?
Ja. Alle die Crusades, also Tyrannidenkrieg, Pariah Nexus, also alles ist auf 1000 Punkte. Und dann war es immer so, du hattest deine 1000-Punkte-Liste und dann konntest du nach einem Spiel, konntest du halt Anforderungspunkte ausgeben, um deine Liste zu erweitern. Das heißt, ich habe 1000 Punkte und denk mir dann, ah, vielleicht will ich einen Tyrannofex für 200 Punkte spielen, dann musste ich halt diesen Punkt ausgeben, um von 1000 Punkte auf 1200 zu gehen. Hieß aber am Ende, ich habe auf das Spielfeld nur 1000 Punkte gestellt, konnte aber dann Einheiten innerhalb dieser 1200 Punkte austauschen.
Ja.
Ihr merkt schon, da fängt's schon an, ne, dass du dir eine Liste baust, dann kannst du dir eine Liste erweitern, praktisch Verstärkungseinheiten, die du dann austauschen kannst. Das heißt, da füllst du schon mal eine Excel-Tabelle. Und es wird auch wild. Dann hast du diese Agendas oder Agenden, ich weiß nicht, wie der Plural ist.
Ich glaube, Agendas kann man
sagen. Die Agendas. Und Agendas sind entweder bei dem aktuellen Crusade-System gab es immer so overall, also so, worauf alle Fraktionen zugreifen konnten, sowas wie töte den General, du kriegst nochmal Zusatzpunkte, sei irgendwie die letzte Einheit auf dem Feld, kriegt die Einheit dann nochmal Siegespunkte, Extrapunkte zu. Also hattest immer so Special-Missionen, die nur du ausgewählt hast, die du dann nutzen konntest, und dann hattest du in den Kodizes für die Fraktionen nochmal spezielle Sachen. Also Tyranniden hat dann, frisst deine kompletten Gegner auf, kriegst du extra Punkte. Ja. Setz eine Spurmine im feindlichen Gebiet, kriegst du extra Punkte. Und er hat halt Imperial Agents, spielt er kann dann halt irgendwelche Geheimnisse aufdecken. Also das ist ein cooles System, aber du merkst so, das machen so beide für sich, getrennt voneinander. Du hast halt die ganze Zeit dieses Excel-Tabellending, um da irgendwie die Übersicht zu halten. Super. Wie sagt man, super ich komme nicht aufs richtige Wort, aber ihr wisst, was ich meine.
Ja.
Super unzugänglich, so. Und hier ist die erste Änderung, man spielt 2000 Punkte. Das heißt, ihr habt eine 2000 Punkte Armee, heißt nicht, dass es nicht mit 1000 Punkten geht, aber sie schreiben in dem Artikel, es ist auf 2000 Punkte ausgelegt. Und ihr spielt praktisch ein normales 40k, und da sieht man wieder dieses, das Narrative vermixt mit dem, Competitive, oder wie heißt das andere Spiel, mit dem
Matchplay.
Quasi, ja. Da sieht man, dass da die Grenzen verschwimmen. Hier steht 2000 Punkte. Und sie sagen, ihr spielt praktisch ein normales 40k-Spiel, außer dass eure Hauptmission praktisch ersetzt wird durch die Agenda, die ihr wählt.
Und man spielt, was da auch wichtig ist zu erwähnen, man spielt auch mit dem Mission Deck, also mit dem Chapter-Approved Mission Deck.
Genau, genau.
Das heißt, da gibt's keinen Unterschied zwischen Competitive oder Narrative, sondern dieses Mission Deck soll trotzdem quasi für alle Spielmodi da sein.
Da merkst du, dass diese beiden Spielmodi auch so ineinander greifen und zusammengehören.
Und da hast du halt dann die Option, deine Primary-Mission gegen eine Agenda zu tauschen. Also du musst nicht, du kannst irgendwie auch deine normale Primary-Mission spielen. Aber die Agenda gibt dann nochmal so extra Agenda-Punkte. Also da muss man, glaube ich, mal alles, um das jetzt genau zu erklären, muss man mal das Begleitheft lesen. Man startet dann rein und würfelt so Locations aus. Da haben wir zum Beispiel hier als Beispiel Mannheim Gap. Und da gibt's dann so einen Location Bonus. Hier ist es battle tested. While an alliance has control of this location, when a player in that alliance draws battle skill cards, they can draw one additional card. Und battle skill cards, das sind so nochmal so extra Fähigkeiten. Da gucken wir auch nochmal gleich unten rein. Und dann gibt's natürlich zusätzlich auch noch so Warzone Rules. Also hier haben wir dann die Canyon Walls. When a unit makes an ingress move, models and it cannot be set up within 6 inches of a canyon wall. Also die Spielfeldkanten, die werden quasi so Canyon-Wände.
Was cool ist, also es ist natürlich auf Armageddon geschrieben, sie schreiben aber dazu, ihr könnt halt euch eure Fantasie freien Lauf lassen und halt jeden anderen Planeten für euch erobern. In dem Fall ist halt Mannheim Gap oder die Mannheim-Schlucht super ikonisch für Armageddon und es ist halt tatsächlich wie so ein Canyon, und sie sagen, ihr habt halt das Spielfeld und der Rand von dem Spielfeld ist streckenweise mit Felsen, und dann kannst du natürlich Truppen können da nicht einfach reinlaufen, weil da ein Felsen ist.
Ja.
Außer ihr jumpt halt rein oder beamt euch rein, also teleportiert rein, und wenn ihr in der Nähe von diesen Felsen steht, also zu nah an der Kante, können halt können halt euren Einheiten, können dann so Felsen auf den Kopf fallen.
Ja.
Und ihr müsst halt dann so einen Hazardous-Test machen. Und es kann sein, dass da einer einfach verschutt geht, weil er zu nah an dem Felsen steht. Ich liebe ja solche kleinen Spielereien, aber das macht halt auch dieses narrative Spiel aus.
Ja.
Und ihr zieht dann halt eine Karte und könnt dann halt dementsprechend immer wieder neue Sachen erleben auf dem Spielfeld. Finde ich erstmal nice. Also das, was sie abgedruckt haben, fand ich super.
Und auch hier, wenn wir diese Agenda-Karte angucken, bei Vital Strong Points auch so ein Teaser, da kriegt man dann zum Beispiel einen Agenda-Punkt, wenn man entweder 35 Punkte Primary geholt hat oder das Gegner Home Objective kontrolliert oder der Gegner keine Objectives in seinem Gebiet kontrolliert. Und das ist auch dann ganz cool, weil das erinnert mich an die Malstromregeln aus für diese Piratenkampagne. Und das fand ich schon cool, weil man da eben dann auch bei der Mission mehr dazu angehalten wird, eine Narrative zu verfolgen. Es macht das Ganze aber nicht so kompliziert, dass du jetzt halt irgendwie, keine Ahnung, dann jede Runde mega viele Sachen irgendwie beachten musst oder auswürfeln musst oder so. Sondern du hast dann hier das Ding, naja, Vital Strongpoint, du willst halt so ein Checkpoint errichten, da musst du halt rein und willst dem Gegner seinen Homemarker entreißen. So. Und das macht, glaube ich, einfach nochmal spannendere Spiele, wenn man da halt weniger so dieses Trading hat, sondern es gibt dann so große Aktionen wie, es ist jetzt voll wichtig, dass mein Gilliman halt auf deinen Homemarker draufkommt oder so. Und dann gibt's halt zusätzlich noch so diese Battle Skills und was war das andere, so Relic Cards, ne? Also das sind dann so Belohnungen, die beide Teams bekommen können. Ich glaube, Battle Skills kriegst du irgendwie durch verschiedene Sachen und Relics kriegst du irgendwie, wenn dein Team Spiele gewinnt quasi. Und dann gibt's dann sowas wie hier Terrifying Presence. Das ist dann ein Battle Skill und ist wie so eine Art extra Stratagem oder Enhancement. Also hier müssen dann Gegnereinheiten Battleshock-Tests machen, wenn sie mit dem Modell, das diese Terrifying Presence hat, das, im Nahkampf sind.
Das schreiben sie in dem Artikel. Also ihr in dem alten Crusade war es so, ihr habt Erfahrungspunkte gesammelt und zum Beispiel mein Schwarmtyrant, der hat dann halt sich irgendwann, ist ja halt praktisch wie bei einem Videospiel, kriegst du dann neue Erfahrungen und so und kannst dann halt, ich habe dann zum Beispiel meine Van Ryan Sleeper, die haben dann noch einen Scout-Move bekommen und konnten sich dann halt dann noch, die konnten infiltraten und dann noch Scout-Moven, weil die halt so sich weiterentwickelt haben, sind halt eine Stufe aufgestiegen. Und so musstest du das aber in der Excel-Tabelle immer aufschreiben, ah, okay, du hast jetzt so und so viele Erfahrungspunkte und kannst jetzt einmal aufsteigen. Und dann gab's halt, oder es gibt halt so Relikte aktuell in der aktuellen Crusade und dann kannst du halt dem Schwarmtyranten so ein dickes, fettes Monsterschwert geben, mit dem der halt irgendwie super krass viele Mortal Wounds verteilt. Das wird dann irgendwann sehr, sehr krass absurd, aber das ist halt so dieses Ding von, wie bei einem Videospiel, neue Ausrüstungsgegenstände anlocken, neue Fähigkeiten anlocken. Und das muss alles festgehalten werden in der Excel. Und das wissen die und das schreiben die auch. Vergesst die Excel-Tabellen oder euren fetten Ordner, wo ihr das alles aufschreibt. Ihr habt die Karten und dann könnt ihr halt einfach eine Karte nehmen und eurem Charakter hinlegen und sagen, der hat jetzt das Kingslayer-Schwert und dann hast du die Karte, wo es halt draufsteht und wenn ihr zwei Spiele gespielt habt und dann müsst ihr erstmal eine Woche warten, bis ihr weiterspielt, könnt ihr halt diese Karte halt direkt abheften und sagen beim nächsten Spiel, ah, ich hatte ja hier das Relic-Schwert, das Kingslayer-Schwert und das lege ich direkt an meine Datakarte von meinem Ordenspriester oder so. Was ich halt super übersichtlich finde, was ich super einfach und zugänglich finde, was ich halt total genial finde für so einen Küchen-Warhammer, wo ich dann halt sagen kann, ey, du hast jetzt dieses Relic freigespielt, das ist deine Karte, die darfst du behalten, beim nächsten Mal legen wir sie direkt mit aufs Spielfeld. Und da geht das los. Ich finde, das ist ein total nicer Move. Also natürlich ist es immer eine Frage, wie es am Ende umgesetzt ist.
Ja.
Wir haben es noch nie gespielt, aber dass sie das im Kopf haben, diese Excel-Tabellen sind kompliziert, wir werfen das alles über Bord, ihr habt jetzt einfach Karten, um euren Fortschritt zu tracken, um das,
ja, besonders, das dass Ganze man einfach halt eine kleine Anzahl an narrativen Spielen machen kann mit einem roten Faden, ist, glaube ich, total cool. Weil, wenn wir mal ehrlich sind, so, wer spielt jetzt wirklich eine 40k-Kampagne über Monate? Also, es ist total cool, wenn das bei euch funktioniert. meiner realistischen Erfahrung nach, ich war schon bei sehr vielen Kampagnen dabei, davon wurden die wenigsten wirklich zu Ende gespielt oder sind nicht in der Mitte dann irgendwie auseinandergebrochen, weil es einfach total schwierig ist, so viele Leute zu koordinieren, die irgendwie auch noch einen Beruf und Familie irgendwie nebendran haben.
Ja.
Und dann da das so regelmäßig zu machen, dass man das so kondensiert auf ein Wochenende machen kann, ist total nice. Ich glaube, dass ist auch für die GW-Narrative-Events cool, weil beim Warhammer Open gab es ja auch ein kleines Narrative-Turnier mit 32 Spielern, dass du da auch vorher so ein bisschen weißt, was dich erwartet.
Und es ist halt zugänglicher, weil du hast halt dieses Deck, du ziehst deine Karten und ich kann mir bei dem sehr viel mehr vorstellen, dass wir beide mal sagen, weil der Hobbyraum ist ja in der Nähe von meiner Arbeitsstelle, dass man wirklich mal nach Arbeit sagt, komm, Kind ist versorgt, wir treffen uns im Club, wir zocken da eine Runde und wir machen jetzt einfach die nächsten 3 Wochen jeden Samstag oder jeden Freitag oder Donnerstag machen wir dann einen Hobby-Tag und wir können das halt einfach tracken, weil ich glaube, niemand von uns hat gerade Stand jetzt Bock, Excel-Tabellen zu füllen.
Also das Ding ist, wenn ich jetzt wirklich halt eine große Kampagne spielen würde, falls es passiert so und Leute dafür da sind und man da irgendwie die Muße für findet, dann reicht mir das, glaube ich, nicht. Also dann hätte ich schon gerne ein bisschen mehr. Dann hätte ich schon gerne die Excel-Tabelle wahrscheinlich. Aber
Wenn du statt der Excel-Tabelle jetzt Karten sammelst.
Ich weiß nicht, ob das tief genug geht. Ah, also okay. Da müsste ich, weil ich glaube, da müsstest du die Karten ja immer wieder so auseinanderreißen. Und ich glaube, hier ist es ja so, wie die Karten strukturiert sind, ist es, glaube ich, einfach so gedacht, dass du die ja dann so für die nächste Phase als Bonus hast. Also die, du behältst die ja nicht.
Ach so, ich hatte es so verstanden, dass du wirklich mit dem ins nächste Spiel gehst.
Ja, du gehst ins nächste Spiel, aber ich glaube, danach sind die auch wieder weg.
Ah, okay. Das sind halt so Sachen, wo ich sage, ich muss
es
halt
einfach mal spielen. Also du hast es dann nicht quasi, wenn du jetzt eine Kampagne mit 10 Spielen machst, ist dann, so wie es jetzt hier geschrieben ist, du kannst es natürlich hausrollen, wie du willst, aber dann ist dein Warlord jetzt nicht für die nächsten 10 Spiele der Kingslayer. Mhm. So. Deswegen, ich glaube, so für Erfahrungspunkte, also für längere Kampagnen, die jetzt weit über 5 Spiele gehen, wo man auch eine Map hat und sowas. Ich glaube, da kommst du einfach um die Excel-Tabelle nicht drum herum.
Mhm.
Ich hoffe, dass die trotzdem auch da noch einen System als Add-on für bringen, aber es ist eine super Basis. Also das, ich habe das sehr gerne als Basis und falls ich dann wirklich mal eine längere Narrative-Kampagne spielen sollte, dann würde ich mir wünschen, dass es da nochmal ein kleines Add-on oben drauf gibt.
Weil okay,
das liest sich, finde ich, für mich sehr wie das Malstrom-Ding, dass man da wirklich einfach in einem begrenzten Zeitraum sagt, wir haben halt ein Wochenende Zeit, wir zocken jetzt so eine kleine narrative Action durch. Aber ich glaube, das Format ist in sich auch ein kleines bisschen eingeschränkt, was nicht schlecht ist, weil es halt super ist für so einen schnelleren Rahmen. Aber ja, gerade jetzt für die Die-Hard-Narrative-Spieler, die dann ihre Kampagne mit Map haben und so, die, ich glaube, die brauchen schon die Erfahrungspunkte und die Excel-Tabelle, damit es sich wirklich so nach diesem narrativen Erlebnis anfühlt. Ja.
Also wie gesagt, ich bin jetzt auch kein krasser Excel-Tabellen-Feind. Ich mach's ja. Also ich bin auch, es macht mir auch mega viel Spaß zu Crusaden. Aber ich glaube, das ist nichts, was du mal schnell auf dem Küchentisch machst. Und das klingt wirklich wieder sehr unterschwelliger Einstieg und das ist irgendwie cool. Wollen wir dann direkt in die...
Ja, die große Frage ist, wir müssen ein bisschen auf die Zeit gucken. Wollen wir Faction Focus nochmal vertagen auf die nächste Folge, wenn dann alle draußen sind und wir vielleicht auch eh schon eine Übersicht haben?
Können wir machen.
Und dann nochmal kurz in die Armageddon-Lore reingehen, weil ich glaube sonst, wir müssen ja noch gleich ein weiteres Video aufzeichnen.
Stimmt, ja.
Und dann müssen wir, glaube ich, ein bisschen auf die Zeit und auf den Speicherplatz gucken. Weil ich habe Faction Focus gibt's, glaube ich, nochmal viel zu reden. Und die Artikelreihe ist ja eh noch nicht durch, deswegen seid nicht traurig, wenn wir es nicht jetzt machen. Machen wir, werden auf jeden Fall nochmal reingehen. Vielleicht mache ich mal ein Zusammenfassungsvideo und dann machen wir einen begleitenden Podcast. Einmal schnell irgendwie 20 Minuten alle Artikel zusammengefasst und einmal langer Podcast.
Ja.
Klingt gut. Aber ja, ich glaube, vielleicht mal jeder einen Satz so als Ausblick, so als erster Eindruck.
Von diesen Faction-Sachen.
Ja. Wie siehst du, also liest du schon irgendwas daraus?
Ich lese daraus. Erstens, ich glaube, das Detachment-Ding wird nicht so katastrophal, wie wir es befürchtet haben. Und wir haben es beide befürchtet. Dann habe ich das Gefühl, dass sie schon Sachen im Blick haben. Heute habe ich zum Beispiel Tau gelesen, da gehen sie direkt drauf ein und haben gesagt, hey, wir verstehen schon, Hidden ist für viele Shooting-Armies und Fans davon erstmal so ein Angstthema, aber jetzt zum Beispiel bei Tau haben wir folgende Lösung dafür. Ihr könnt das frei kombinieren. Und ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich was gesehen hätte, wo ich mir dachte, oh shit, das wird ganz, ganz mies. Oder oh, das wird jetzt ganz schlimm. Manche Sachen war ich so, pff, ja, muss man mal sehen, ist jetzt ganz nett. Aber es war nichts Abschreckendes. Die Faction-Sachen waren nicht Abschreckendes. Im Gegenteil, ich dachte mir so, vielleicht wird diese Edition doch noch mal Battle Sisters für mich ein Ding. Ja, also es macht Bock einfach, das zu lesen, jeden Tag. Ich freue mich da auf die Artikel und es hypt mich für das, was kommt, weil neue Regeln sind immer cool.
Ich find's, also ich bin so 50-50, glaube ich. Mhm. Ich bin nicht mehr so, nicht mehr so schockiert, wie zu der Ankündigung von 70 neuen Detachments, weil wir ja jetzt auch sehen, dass viele von diesen neuen, also nochmal kurz da ja zur Einordnung, es gibt ja jetzt diese 3, 2 und 1 Punkte Detachments und dann kann man die kombinieren. Also man kann dann mal 3 Punkte ausgeben, dann kann man entweder ein fettes Detachment nehmen oder 3 kleine oder ein mittleres und ein kleines. Und viele von den Detachments, die wir jetzt gesehen haben, werden sehr wahrscheinlich Ein-Punkte-Detachments
schreiben sein. Sie noch mit dazu.
Also das ist auch teilweise confirmed. Ich weiß jetzt, ich will jetzt nicht sagen, dass es bei allen ist, die drin waren.
Ja.
Da bin ich mir jetzt gerade nicht 100% sicher.
Aber in den meisten schreiben sie
aber
am Ende.
Aber die meisten sind
das ist so der Endsatz von den Artikeln, ist immer, alle haben nur einen Punkt, ihr könnt also alle 3 mitnehmen. So.
Und da sehen wir bei einigen Detachments auch schon, dass das überarbeitete Grotmers und Balanced Data Slate Detachments sind. Also, dass davon relativ viele gar nicht ganz neu sind, sondern ich glaube, bei Chaos Space Marines war, glaube ich, hier dieses Cabal of Chaos, was ja auch aktuell ein volles Detachment ist, was existiert, was da jetzt so runtergedampft wurde, auf
bei Space Marines hast du dieses Skriptorium.
Genau, Manorius, auch das Ding.
Genau.
Ja. Und das finde ich eine sehr gute Lösung, weil so können sie auch einfacher bei einem, jetzt sind wir doch drin, jetzt reden wir 5 Minuten darüber und dann gehen wir noch kurz in die Lore rein.
Ja, aber wir werden uns die einzelnen Detachments
aber genau ins Detail gehen.
Genau.
Was ich daran spannend finde, ist, dass sie dann später einfacher neue Detachments rausbringen können, weil es dann nur ein Ein-Punkte-Detachment ist und sie nicht direkt ein großes machen müssen. Mhm. Also sagen wir mal zum Beispiel, Terminatoren bei Space Marines brauchen einen Buff, da müssen sie nicht unbedingt ans Datasheet ran oder so, sondern können einfach einen Ein-Punkte-Terminator-Detachment rausbringen.
Ja.
Und es ist nicht direkt ein riesen neues Detachment mit komplett neuen Stratagem-Kombinationen und so. Also ich glaube, am Ende wird es, wenn wir genug von den alten Detachments runterdampfen auf diese Ein-Punkte-Detachments, wird es so ein bisschen zu weniger Bloat führen tatsächlich, obwohl es erstmal nach mehr klang. Ist, glaube ich, jetzt auch erstmal ein weirder Take zu hören, aber und ich finde, glaube ich, den Designansatz ganz gut, weil es wieder mehr List-Building-Komponente reinbringt und das erinnert mich so ein bisschen an diese Faction-Builder-Sachen aus der 9. Edition, weil da hattest du ja immer am Ende des Codex, konntest du dir ja so dein eigenes Detachment bauen mit auch so einem Punktesystem, dass du so du hast so eine Anzahl an Fähigkeiten und dann konntest du sagen, ich habe 4 Punkte, ich nehme dann eine 2-Punkte-Fähigkeit, 3 Ein-Punkte-Fähigkeiten. Das war im Endeffekt so ähnlich wie jetzt die Detachment-Fähigkeiten, nur dass du dann trotzdem noch irgendwie 1000 Stratagems dazu hattest. Und da bin ich mal gespannt, wie viele Stratagems und Enhancements dann halt drin sind, auch in so einem Detachment. Die Regeln wirken aber erstmal ganz nett so, also die Buffs sind jetzt nicht so riesig, bei World Eaters war es dann sowas wie Demon Engines zwingen Battleshock-Tests im Nahkampf, so. Das ist jetzt erstmal keine total krasse Regel, im Kontext von, du hast dann aber 3 verschiedene solcher Regeln, ist es ganz cool und du bist dann nicht so fest auf einem Playstyle.
Ja.
Also das ist auf jeden Fall sehr interessant, die Sachen wirken bis jetzt nicht super krass.
Das müsste man dann mal sehen, das meinte ich ja.
Kontext,
also man hat jetzt nicht das Gefühl so, boah, diese eine Fraktion, die schießt gerade übers Ziel hinaus, aber man muss es dann am Ende sehen. Das ist so, bei Battle Sisters ist es, wenn du halt die Jump Pack Sisters spielst, also Zephyrim und Seraphim, dann ist es so, die können halt eine Einheit spotten und dann sind die nicht in 15 Zoll sichtbar, sondern in 18 Zoll. Ja. Was auch interessant ist, weil du dann halt neue Keywords da entdeckst, wo du siehst, ah, okay, du kannst halt diese Hidden Range kannst du, ganz viele können das halt erweitern.
Ja.
Also ich glaube, darauf wird es kommen, dass viele waren so, du kannst jetzt nur noch 15 Zoll schießen und jetzt merkst du aber, ganz viele Regeln kommen da so von wegen Spotting, du kannst dann spotten, dann kriegst du plus 3, plus 6 Zoll. Also ich glaube, da wird viel passieren.
Weil das sind nämlich die anderen 50%, weil die Sachen, die mir nicht gefallen bis jetzt daran, ist einmal, ich habe ein bisschen Sorge davor, dass du bei vielen Einheiten dazu gezwungen bist, das Detachment zu spielen, damit sie die ihre Punkte wert sind.
Mhm.
Also dass du zum Beispiel halt, keine Ahnung, nehmen wir nochmal das plakative Terminator-Beispiel, dass du dann eigentlich Terminatoren nicht spielen kannst, wenn du nicht das Terminator-Detachment mitnimmst. Da bin ich mal gespannt auf das, so das Gesamtbild, ob du dann sagst, naja, wenn ich halt Terminatoren spiele, dann habe ich sowieso Detachment-Punkte übrig, um das mitzunehmen, weil dann will ich mir den Terminatoren ja auch nicer machen. Oder ob du so ein bisschen davor stehst und dann sagst, ich habe jetzt nur ein 2-Punkte- und ein 1-Punkte-Detachment und ich habe aber noch Punkte offen und will eigentlich noch Terminatoren spielen, kann aber das Detachment nicht mehr mitnehmen. Die sind aber scheiße ohne das Detachment. Das ist so eine Sorge, die man dann mal sehen muss. Und die andere ist, was man jetzt bei dem Game Design Ansatz sieht, diese Detection Range Geschichte, dass du quasi die Hidden Range aufweichst. Ich bin ehrlich gesagt kein Fan davon, dass schon am Anfang der Edition Regeln dazukommen, die eine Grundregel aufweichen, weil das ist so, das gibt mir schlechte Erinnerungen an die 9., wo du halt immer wieder neue Regeln eingeführt hast, die dann gepowercreept werden mussten. Als Beispiel Woundcaps. Erinnerst du dich noch daran?
Hol mich mal ab.
Das war zum Beispiel Abaddon hatte das oder es hatten oft halt so Epic Heroes oder bestimmte
Modelle. Du darfst nur drei.
Du kannst nur drei Wunden pro Phase.
Ja.
Also du hast zum Beispiel
Titan
hatten das.
Ich erinnere mich.
Du konntest einem Bloodthirster konntest du das als Relic geben so. Dann war es zum Beispiel Abaddon Abaddon konnte dann nur drei Wunden in der Schussphase verlieren, drei Wunden in der Nahkampfphase und so weiter. Das war dann aber halt, als es neu war, so stark, dass sie, um dem entgegenzugehen, haben sie dann später viele Relikte ins Spiel gebracht, die gesagt haben, sie ignorieren Woundcaps. Und das ist so ein bisschen so dieses TCG, Yu-Gi-Oh! Power Creep Phänomen.
Ja.
Wo ich mir nicht so sicher bin, ob das so smart ist, das am Anfang zu machen, weil dann misst du halt viel auf diese 15 Zoll und dann ist es wieder so ein Gotcha-Moment, weil die 15 Zoll hidden, die sollen ja eigentlich diese Angle-Shooting-Gotcha-Momente umgehen, dann hast du aber Tau, die dann sagen, ich stacke jetzt verschiedene Buffs an plus Detection-Range auf deine Hidden-Einheiten und dann wirst du doch wieder across the board so auseinandergeschossen.
Stimmt, also ich verstehe deinen Punkt, aber ich hatte eher das Gefühl von, also man hat ja schon Kommentare gesehen von Leuten, die gesagt haben, ich kann meine Tau nicht mehr spielen. So.
Ja, aber die sollen noch aufhören rumzuhalten.
Ich meine nur, dass man da das Gefühl hat, die haben schon sich darüber Gedanken gemacht und sich gedacht, okay, wenn du so eine Shooting-Armee hast, die halt nicht in Nahkampf möchte, du musst ja denken, okay, ein Blood Angel-Spieler, der soll ja auch irgendwo ein bisschen Angst davor haben, bei einem Tau-Spieler anzutanzen und andersrum. Ja. Also es muss ja irgendwie ausgeglichen sein und ich finde dann diesen Aspekt von ich spotte, finde ich jetzt, will ich erst mal sehen, bevor ich es verteufel.
Ja.
Und ich fand, das ist ja jetzt auch nicht, die gesamte Armee ist sichtbar und du hast die Regel nicht mehr gegen mich mit den 15 Zoll, sondern aktuell ist es so, du kannst ja eine Einheit picken in einem, so.
Aber da haben wir ja noch nicht die Stratagems. Also da.
Okay,
quasi, wie gesagt, wir haben noch nicht das, Kombo-Potenzial.
Ja.
Und ich find's erstmal ein Warnsignal, dass da jetzt direkt schon Regeln drin sind, die diese Detection Range verändern.
Für mich ist es vom Gefühl her, wie du hast Cover und es gibt Waffen, die machen Ignore Cover.
Ja, aber bei Cover ist es ja, da ist es ja trotzdem klar, ob du gesehen wirst oder nicht. Und ich finde gerade dieses, werde ich gesehen oder nicht, das war vorher schon immer so ein blödes Gotcha, wenn du dann irgendwie halt nach vorne gelaufen bist, du stellst dich hinter einer Ruine, stellst einen Millimeter, hängt dein Schwert raus und dann fährt dein Gegner mit seinem Panzer nach vorne und ist so, naja, dann baller ich jetzt dein Schwert da ab.
Ja.
Und das umgeht ja die Hidden-Regel quasi, dass du diese Momente nicht mehr hast, weil du 15 Zoll kannst du immer als Bubble ausmessen. Und ich fand es erstmal ganz schön, dass auch Beschussarmeen dazu gezwungen sind, dann mobiler zu agieren und zu sagen, naja, wenn ich halt deine Nahkampf-Marines in der Ruine beschießen will, dann muss ich halt auch irgendwie die mobilen Crisis-Suits mit dem Plasma nehmen, die dann halt auch da rein fliegen und dann da reinschießen. Was dann vielleicht da eher die Lösung wäre, dass man denen einfach sowas wie Move-Shoot-Move gibt, dass die sich dann auch wieder ein bisschen zurückbewegen können, aber dass halt diese grundlegende Hidden Range, dass die nicht so viel angefasst wird. Weil wenn da sehr viele Regeln reinkommen und sehr viele Möglichkeiten, dann werden da auf den, also so real auf dem Tisch wieder sehr viele Gotcha-Momente entstehen, wenn du dann, wenn dein Gegner dir dann halt sagt, ah, ich kann aber die Detection Range um 9 Zoll erhöhen und dann schießt er dich aus dem Leben und du hast gedacht, du bist da safe in Hidden. Das ist für mich das Problem daran, weil es halt so ein Übertrumpfen von der Grundregel ist.
Ich sag mal so, ich verstehe, was du sagst und hab, während du es mir erzählst, so das Gefühl von, okay, das muss ich mal spielen. Ich glaube, das muss man, muss die Realität dann oder muss dann halt die Spielpraxis zeigen.
Und so große Sachen, wie zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, einen Storm Surge oder die Pfeiler, die sind ja sowieso nicht hidden, weil die wollen ja auch schießen. Also du kannst ja eh dann nur quasi so Nahkampfeinheiten oder so verstecken. Und die Sachen, die dann auch auf Reichweite gefährlich sind, die werden ja dann auch wieder zurückbeschossen. Deswegen habe ich das Gefühl, dass da so die initiale Reaktion der Tauschspieler oder Ranged-Spieler ein bisschen quengelig war. Weil ja 15 Zoll sind ja trotzdem auch nicht so wenig und 15 Zoll sind ja auch gerade in der Mitte bei den Objectives nicht wahnsinnig weit von deiner Aufstellungszone entfernt. Also das mittlere Gebäude, wenn du da irgendwie hinten dann 15 Zoll dran stehst, da kommst du mit den meisten Sachen noch auch in die Hidden Reichweite, wenn die einfach aus der Aufstellungszone rauslaufen, dann sind die noch drin. Und da war schon so Hidden eh mit 15 Zoll in der Mitte nicht so turbo-relevant auf den ersten Blick. Und wenn es dann halt jetzt eh noch dann Sachen gibt, die Range erhöhen, ist so ein bisschen so, na, warum hast du dann überhaupt Hidden?
Aber es ist ja jetzt noch nicht across the board. Aktuell ist es halt Tau und halt Sisters, die halt spotten können.
Ja.
Die, was wir gelesen haben. Aber da müssen wir uns überraschen
lassen. Aber ich meine quasi 24 Zoll sind ja von Aufstellungszone zu Objectives in der Mitte quasi across the board. Aber ja, und was da noch dazu kommt, dass wir das letzte Sache, die ich noch loswerden will, du musst ja auch auf den Objectives stehen. Also ich habe ja jetzt wieder die Erfahrung gemacht beim Warhammer Open, wenn du mit einer Nahkampfarmee oder halt mit einer Infanteriearmee, wenn du da irgendwie halt auch Primary-Punkte machen willst, du musst dich ja auch in die Mitte stellen. Und wenn du dann einfach frei beschießbar bist, weil du kannst ja jetzt nicht mehr hinter dem Gelände stehen bleiben, weil dann hältst du es nicht mehr. Du musst reingehen,
das stimmt,
und dann bist du verwundbar. Und dann kann ich aber alles beschießen, dann bist du einfach tot, weil dafür ist das Spiel halt viel zu lethal. Und das wird sich ja auch wahrscheinlich nicht großartig ändern, weil die Bücher ja auch drin bleiben.
Ja.
Aber ja, mal schauen.
Armageddon Lore. Wollen wir reingehen?
Ich würde es auch nochmal kompakt halten, weil zum Beispiel haben wir doch nochmal lange über Faction-Sachen geredet. Armageddon Lore, hast du da irgendein Thema zu?
Außer, dass ich halt gerade tief reingehe in Vergangenheit Armageddon Lore, aktuelle Armageddon Lore, was in der Zukunft ist, Hell's Reach gerade am Lesen bin, also ich befinde mich gerade sehr oft auf dem Planeten. Ja. Genau, aber du willst ein bisschen, in welche Richtung willst du?
Genau, ich wollte eigentlich ein bisschen über das Yarrick-Buch reden, aber ich glaube, lass uns das nochmal ausklammern, weil da, ich merke gerade, da müssen wir das, glaube ich, nochmal ein bisschen mehr strukturieren. Ich kann mal so ein bisschen anteasern. Ich fand die End of Edition Bücher super scheiße. Ich habe ja alle durchgeackert und ich hatte mal mehr Spaß, mal weniger Spaß. Gerade das Malstrombuch hat mir eigentlich ganz gut gefallen, aber insgesamt, wenn man jetzt so darauf zurückblickt, war es irgendwie eine Nullnummer. Und da habe ich ein bisschen Angst vor der Armageddon-Lore. Weil ich habe da Bock, richtig reinzugehen. Und das Yarrick-Buch hat mir jetzt noch nicht so viel gegeben. ich habe das jetzt auch ein bisschen fixer zusammengefasst, weil da war nicht viel drin irgendwie. Mhm. Also du hast halt so diese Story, wie Jarek zurückkommt, wo ich total stutzig geworden bin, war, weiß ich gar nicht, ob du das schon weißt, ob ich das schon geschrieben habe, aber der Moment, wo Jarek wiederkommt, das ist nicht der Moment aus dem Trailer.
Mhm.
Also der Trailer war ja super cool.
Der war super cool.
Wo dann dieser imperiale Offizier den Rückzug befiehlt. Dann kommt Jarek rein, er schießt den und sagt, nee, wir bleiben jetzt hier stehen. Wir verteidigen uns jetzt gegen die Orks.
Ja.
In Return of Jarek ist es so, die sind quasi an der Makropole, an Vulcanus, an einer vorgezogenen Stellung, wo gerade der Turbo-War von Wazdaka Gutsmack eintrifft. Und haben so super überhastet, weil die gemerkt haben, wir können uns gerade gar nicht gegen diese Ork-Flotte, die reingekommen ist, verteidigen. Also das hatten wir ja auch in deinem Ork-Video. Ghazghul hat sich mit seiner Flotte, mit diesem Teleporter, dahin schicken lassen. Und Armageddon, die gerade dabei waren, die Orks endlich mal aus den Dschungeln zu räumen, hatten dann ein Riesenproblem, weil auf einmal diese riesige Ork-Flotte da war. Und in dem Kampagnenbuch geht es halt los mit dieser Return of Jarek-Story. Und da wird das so als, also da ist es einfach nur so, diese Räumungsaktion geht los und auf einmal sind die Orks da. Aber es wird überhaupt nicht in den Kontext gesetzt. Und dann, Wazdaka Gutsmack ist dann einer der ersten, der irgendwie auf den Planeten runterkommt, will dann diese Makropole Vulcanus angreifen, weil Ghazghul ihm das als Aufgabe gegeben hat. Und er rattert dann irgendwie so nach und nach durch diese imperialen Verteidigungslinien durch. Dann ist diese vorgeschobene letzte Verteidigung vor Vulcanus. Und dann kommt Jarek wieder. Die imperialen Truppen sind kurz total motiviert. Und Jarek schafft es dann, die in einem geordneten Rückzug zu koordinieren. Aber diese Szene, dass er irgendwie dann den Offizier erschießt, der den Rückzug befehlt, und dann die Verteidigung gestärkt ist, die passiert gar nicht. Also es ziehen sich dann alle zusammen mit Jarek zurück in die Makropole und da wird dann der aktuelle imperiale General erschossen, aber nicht von Jarek, sondern von Graves. Nee, nicht der Gouverneur, sondern der
Astromilitar. Okay, weil im Trailer ist es der Gouverneur, weil der Trailer beginnt mit sind wir bereit und dann sagt die Stimme so, die halt die Lautsprecher aktiviert, so ich glaube, die nennt ihn Gouverneur, wir sind ready, sie können anfangen mit ihrer Rede.
Vielleicht ist es auch der Gouverneur, weil es irgendwie dann, also auf jeden Fall.
Aber es ändert ja nichts daran, dass es irgendwie weird und scheiße ist.
Vor allem es ändert auch nichts daran, dass Jarek auch gar nicht die Person erschießt, sondern dass es Kommissar Graves ist, also diese neue Kommissarin, die auf dem Auto drauf
ist. Die auf dem Auto ist, ja.
Und das passiert aber auch nur in so einem Nebensatz, dass dann so, naja, der wird jetzt abgesetzt und jetzt dann wird irgendwer anders eingesetzt, der eine härtere Hand hat. Und so diese ganze Graves-Geschichte und so, die ist eigentlich auch ein bisschen egal. Und Jarek hat dann so den goldenen Servo-Skull, der ein Notsignal rausschicken kann. Und das fühlt sich so ein bisschen an wie so ein Videospiel-MacGuffin von so.
Weißt du, woran ich denken muss? An den hier, rede erstmal weiter.
Verzeihung, ja. Und
Buster Call von One Piece.
Ja, wie die goldene Teleschnecke.
Ja, genau.
aber es ist eigentlich so ein bisschen mehr wie dieses Star Wars Sequel-Gerät, womit die dann irgendwie den Purpleton Star Destroyer.
Ach, hör mir auf. Ja.
Weil der Jarek kommt einfach an und die sind so, na, wir brauchen Hilfe wegen dieser großen Ork-Flotte. Wir müssen die anderen Space Marines in dem Sektor benachrichtigen, die anderen imperialen Regimenter. Aber wegen dem Aufruhr im Warp, wegen dieser Ork-Flotte, geht kein Signal von den Astropaten raus. Dann ist Jarek so, ah, gut, dass ich hier diesen goldenen Servo-Skull hab. Mit dem können wir doch ein Signal schicken.
Und wen rufen sie? Maneus Kalgar.
Nee, erstmal rufen die, die rufen niemanden spezifisch, sondern die wollen so einen allgemeinen Notruf absetzen und dann gehen sie zu den Astropaten in der Makropole, aber die sind schon erledigt von Boss Snickrot, der sich reingeschlichen hat und das Astropaten-Relay zerstört hat. Und deswegen muss Jarek dann in die nächste Makropole nach Vertida oder so, Verda, weiß nicht mehr den Namen, aber auf jeden Fall muss er eine andere Makropole. Und dann stellen die halt so eine gepanzerte Speerspitze zusammen. Und dann gibt's so eine Mad Max-Verfolgungsjagd, dass die dann von Vulcanus in diese andere Makropole fahren und währenddessen Wazdaka Gutsmack durch die Aschewüste eine schnellere Route nehmen will, um vor denen da zu sein, um die dann den Weg abzuschneiden. Das große Ding daran ist aber irgendwie, dass dann diese Verfolgungsjagd am Ende so ein bisschen egal ist, weil die haben einen Warhound zur Eskorte dabei und Wattstaka Gutsmack hat dann nur noch Bock, gegen den Warhound zu kämpfen und ignoriert Jarek dann irgendwie einfach. Und Wattstaka macht dann den Warhound kaputt und ist dann aber, haut dann irgendwie ab wieder und ist so Mission erledigt. Und es ist irgendwie so, hä, ich verstehe gar nicht so, was mir hier erzählt wird. Also warum konnten sie jetzt nicht einfach den goldenen Servo-Skaldar absetzen? Das ist, fühlt sich alles an wie halt in einem Videospiel eine Geschichte, die einfach nur da ist, damit verschiedene Action-Sequenzen passieren können. Jarek wird dann nochmal mit einem Orbital-Bombardement von Gaskul abgeschossen. Mhm. Was auch so ein bisschen so ist, weil Gaskul überlegt dann so hin und her, will er jetzt Space Marines da haben, weil es macht eigentlich mehr Spaß, gegen Space Marines zu kämpfen, oder nicht. Aber es wird auch nicht so richtig erklärt, warum es jetzt so schlecht wäre, wenn die Space Marines dann nicht da wären, weil eigentlich will er ja nur groß moschen. Das ist dann auch nochmal weird. Und gleichzeitig fühlt es sich auch so für Gaskul so nicht in Character an, wo er jetzt 10-mal hat Jarek leben lassen, den jetzt mit so einem Orbitalbombardement einfach abzuschießen. Ja. Und eigentlich will er ja diesen Spaß, gegen Jarek zu kämpfen. Mhm. Also das ist alles irgendwie so ein bisschen out of character. Dann wird Jareks Kommando-Fahrzeug abgeschossen. Erstmal natürlich in einem anderen, weil er schlauer ist. Mhm. Und dann kommt er rein, setzt den Notruf ab und dann ist das Buch vorbei. Und so diese Prophezeiung von den Space Wolves, dass sie Jarek jetzt nach Armageddon bringen, weil er da noch gebraucht wird, ist so ein bisschen so, irgendwie ist er nur der Überbringer von diesem goldenen Servoschädel. Und es ist alles ein bisschen wirr. Und es erzählt jetzt nicht so eine spannende Story, sondern es wirkt halt wirklich nur so, wir haben halt dieses videospielige Setting und wir brauchen jetzt irgendwie eine Actionsequenz für Wattstaka Gutsmack, dass der irgendwie halt gegen den Warhorn kämpfen kann und das braucht irgendeine Herleitung. Aber irgendwie finde ich auch, dass so Kommissar Graves und Intransia Frey und so, die sind halt irgendwie da, weil die halt Modelle bekommen haben. Aber ja, irgendwie ist es alles ein bisschen durcheinander. Die zweite Hälfte von dem Buch, die gibt dann nochmal so ein bisschen Background-Infos. Da muss ich auch ehrlicherweise zugeben, ich habe dann die Backstories von Graves und Intransia Frey habe ich wirklich nur mal ganz schnell überflogen, weil an dem Punkt hatte ich schon diese ganzen 40 Seiten Geschichte durchgelesen, wo ich 20 Mal irgendwie den Satz lesen musste, dass Wattstaka Gutsmack jetzt den Turbo an seinem Bike aktiviert und irgendwen überfährt. Ja. Und er war immer gleich geschrieben. Da war ich so, ey, es ist halt, keine Ahnung.
Ja,
so,
ja.
Das ist ein cooles Modell. Ich will den ja auch cool finden, aber ich brauche das nicht 20 Mal. Also es war wirklich sehr so Bolterporn-lastig. Ja. Und da bin ich so ein bisschen rausgegangen aus dem Buch mit, ich hatte Hoffnung, dass mich das so ein bisschen in das Setting reinzieht, aber irgendwie, das ist ein bisschen, also ist da nicht so richtig Stimmung aufgekommen. Ich muss sagen, ich find's jetzt mit diesem, Kartendeck und so und diesem Operation Imperator Buch finde ich alles ganz interessant. Ich hoffe aber, dass es da wirklich auch ein paar Geschichten gibt, die irgendwie einen Spannungsbogen haben, die irgendwie mir wirklich was erzählen. Weil in dem Jarek Buch war alles so konsequenzlos. Also es war so so ein paar Redshirt Astra Militarum Leute wurden von Bus geworfen, aber die Charaktere, die Modelle haben, haben halt diese klassische Warhammer-Plot-Armor.
Ja.
Und da frage ich mich so ein bisschen, warum werden dann nicht ein paar Narrative geschaffen, die einen eigenen Spannungsbogen haben? Weil klar, Jarek wird jetzt nicht in Gefahr schweben, weil er gerade ein neues Modell bekommen hat. Aber man kann das ja irgendwie so ein bisschen auf dann die Makropole übertragen, dass man da vielleicht ein bisschen Einblicke bekommt in die Leben der Menschen und sowas. Also da war ich schwer enttäuscht irgendwie so von der Story, die da erzählt wurde, weil es sich auch ein bisschen angefühlt hat wie so ein Aufwasch aus anderen Geschichten, die es schon gab.
Super schade, weil ich hab's nicht gelesen und ich bin super krass im Armageddon-Setting. Ich bin so tief drin und ich habe jetzt nochmal Hell's Reach angefangen auf Deutsch zu lesen. Nochmal vielen Dank für das Buch. Und ich habe das damals auf Englisch als Hörbuch im Auto immer mit Unterbrechungen und vor- und zurückspulen. Und jetzt dieses Buch in der Hand zu haben und wirklich mal aktiv zu lesen, das macht unfassbar viel Spaß und es hat mich wieder so reingezogen. Und ich habe einfach gemerkt, im Armageddon gibt's als Setting seit der zweiten Edition Und du merkst halt einfach, es gab ja auch, seitdem ich bei 40k irgendwie mitdenke und da bin, also auch schon als Kind, gab es ja Armageddon-Kampagnenbücher und ja. Armageddon irgendwie als Schlachtfeld und als Planet und super wichtig. Und ich finde, wenn man sich mit Armageddon beschäftigt, merkt man so stark, dass dieses ganze Setting, dieser ganze Planet so dazu einlädt und aufgebaut ist, um Kampagnen zu spielen. Mhm. Allein, dass du diese ganzen, du hast ja ganze ausgearbeitete Maps, also ich bin da so im Zuge der Recherche zu den Videos mal so reingegangen und du hast da riesige Maps, wo du wirklich so wie bei einem Videospiel alles detailliert beschrieben hast, wo du dann wirklich sagen kannst, ah, an der Ecke, da baue ich mir jetzt ein Spielfeld, dort wird gekämpft. Und das sehen wir ja an diesem Kartendeck. Das erste, was uns abdrucken als Location, ist halt die Mannheim Gap, super wichtig. Und wenn man da in die Recherche geht, dann sieht man halt mal so diesen Canyon und dann siehst du diese Makropolwelt, dieses Vulkanus.
Vulkanus.
Und Vulkanus wird beschrieben, so in der anderen Ecke kannst du dir irgendwie eine Platte bauen, die so mit Flüssen und am Meer ist, weil das am Meer angrenzt und da ist so ein Archipel mit so verschiedenen Inseln. Also dir wird das so nachhaltig und so saftig präsentiert und erzählt durch jahrelang Warhammer 40k, jahrelang voller verschiedenen Armageddon Geschichten und Kampagnenbücher, dass ich halt einfach Bilder im Kopf habe und ich jetzt feststellen muss, ich bin jetzt gerade bei der Hälfte des Buches und Hell's Reach ist einer meiner absoluten 40k Lieblingsbücher.
Ah, um dann nochmal kurz mit einzusteigen, wo du das sagst mit den Karten und so, ne? Weil das ist nämlich, glaube ich, das, was mich an dem Return of Yharik Buch am meisten gestört hat. Du hast halt, also die Hälfte des Buches wird halt durch diese relativ halbgare Return of Yharik Geschichte eingenommen, die halt einfach, die wäre halt besser, wenn die als Roman geschrieben wäre, muss man einfach sagen, weil die halt so Kodex-Eintrag-mäßig geschrieben ist. Und die macht so ein paar Settings auf, du kriegst so ein bisschen was zur Mannheim Gap, du hast so ein paar Dinge beschrieben. Aber ich hätte mir dieses Buch mehr gewünscht wie das Malstrombuch, weil das Malstrombuch, das ist so ein Settingbuch, was dir einfach viel zum Setting gibt und eher so eine Charakterstudie ist zu den Fraktionen, die da unterwegs sind und weniger wirklich so eine fortlaufende Geschichte erzählt. Und da ist das Yharik-Buch halt weird, weil die zweite Hälfte geht dann so ein bisschen in die Richtung und du hast dann diese ganzen Charakterbeschreibungen. Und ich habe da so ein bisschen das Gefühl, dass die sich das halt alles für das Operation Imperator Buch aufgehoben haben. Und da ist meine Hoffnung, dass dieses Operation Imperator Buch in der Armageddon Box das nochmal sauber aufmacht und dir wirklich so einen soliden Setting Guide gibt. Weil der hier ist es so halt, 50-50, es ist so nichts Halbes, nichts Ganzes. Es sind jeweils Elemente drin, du hast ein paar Karten, du hast mal so eine Planetenkarte und sowas. Aber ich hätte mir gewünscht, dass das so vollumfänglicher dann in dem Yharik-Buch ist. So ein bisschen mehr wie beim Malstrom. Beim Malstrom ist es auch nicht perfekt. Da fehlt mir so ein bisschen noch so eine Raumkarte und sowas. Aber es geht viel mehr in so eine Richtung.
Ich finde, Armageddon, wenn ich mir die Karten angeguckt habe und diese Locations, da musste ich so sehr daran denken, dass du ja mal erzählt hast, wenn du eine Crusade spielen würdest wollen, dann würdest du so eine 3D-gedruckte Karte wirklich haben wollen, wo jeder so sein Fähnchen hat und dann wirklich so die Hexfelder erobert. Und Armageddon, die Karten sind genau so. Da hast du ein Hexfeld, hast du den Mannheim Gap. Du hast ein Hexfeld, das in die Ruinen von der Makropolwelt, Makropolstadt Hades. Du hast so ein Feld, das ist Hell's Reach und dann hast du verschiedene Startpunkte und dann kannst du genau das machen.
Ja.
So, dann hast du halt irgendwie die Homebase Armageddon, Makropole, Hell's Reach. Und ich bin halt mit meiner Fraktion in Vulkanus. Und dann kann man halt wirklich so, ich erober dir jetzt dein Mannheim Gap und ich erober's zurück. Also dieses Hexfeld hatte ich doch so vor Augen und das lädt so sehr dazu ein, narrativ zu spielen. Armageddon ist halt dafür ausgelegt und umso fast schon schockierend finde ich das dann, wenn du mir erzählst, wie arsch dieses Armageddon-Buch ist.
Ja, also ich meine, es hat schon so ein bisschen was dabei, also es ist nicht komplett für den Arsch, aber ich hätte mir davon dann mehr gewünscht, aber ich denke mal, das wird dann halt das neue Buch abdecken.
Ja.
Ich glaube, so diese Überleitung ist ein bisschen awkward, weil es ist halt einfach nicht so monumental spannend. Also es ist so, das Setting ist halt cool und es ist halt so dieses Kampagnen-Setting. Aber so diese explizite Return of Yharik Geschichte, die ist jetzt hat nicht so einen krassen Spannungsbogen, weil du weißt halt schon, was passiert. Dadurch, dass wir die Armageddon Box angekündigt haben, wir wissen ja, dass die Space Marines da ankommen und da kämpfen. Deswegen ist es halt einfach nicht so, nicht so aufregend. Und auch generell quasi diese ganze Geschichte mit Yariks vorgetäuscht oder Falschmeldung vom Tod, die hat jetzt auch nicht so viel Build-up in der Lore, dass du dann so diese Zwischengeschichte hast, die dann irgendwie interessant ist. Mhm. Also ich glaube, da wäre es irgendwie, also wie ich mir diese End-of-Edition-Bücher dann gewünscht hätte, wäre vielleicht, Yarik kommt beim ersten Buch schon wieder, und dann haben wir so Yariks verrückte Reise durchs Universum, und er reist dann über vier Bücher.
Genau so.
und er reist irgendwie halt mit den Space Wolves zusammen dann über vier Bücher durch so verschiedene Settings, dass sie vielleicht dann da, wo sie Ghazgul verfolgt haben und gekämpft haben, und er wird dann da aufgelesen und wieder aufgepäppelt. Von da aus landen sie dann erstmal in den 500 Welten, treffen da auf Titus, checken die Lage ab, dann müssen sie irgendwie vielleicht durch den Mahlstrom reisen, um es rechtzeitig nach Armageddon zu schaffen, oder um den Mahlstrom drumherum. Dann werden die da von den Red Corsairs überfallen, treffen da mal aufeinander, und dann kommen sie irgendwie nochmal am Eye of Terror vorbei oder so und landen dann in Armageddon am Ende. Sowas in die Richtung hätte ich mir gewünscht, dass diese Bücher irgendwie verknüpft sind. Weil jetzt habe ich gerade das Gefühl, die machen halt sehr viele Settings auf, wo dann aber nicht mehr so viel mit passiert.
Ja.
Weil bei Eye of Terror war es ja auch so, Eye of Terror war für mich so das Mittelding zwischen Return of Yarik und Mahlstrom. Du hast diese ganze Eroberungsgeschichte von Kravek Morn, aber du hast so ein bisschen mehr Setting Guide noch drin. Aber da ist es dann auch so, Kravek Morn greift Cardia an, wird von den Iron Warriors übernommen, er lässt einen Teil seiner Flotte da, die fangen da an, die Infinite Citadel zu bauen. Dann reisen sie weiter zu dieser anderen imperialen Welt, die, ich weiß gerade den Namen nicht mehr, aber die am Rand vom vom Cardia-System ist, wo viele kardianische Soldaten geflohen sind, wo auch hier Ursula Creed gerade ist, wo dann später Danath Lysander mit den Imperial Fists landet. Und diese Schlacht wird dann aber auch wieder unterbrochen und es ist so eine ongoing Warzone, die so als Setting aufgemacht wird. Und dann reisen sie wieder, also dann reist er wieder weiter, aber der Plot da ist nicht abgeschlossen. Aber das Setting ist auch nicht umfänglich genug beleuchtet, dass du so genug Informationen hast für den Setting Guide. Dann reisen sie weiter nach Agrippina. Da gibt's eine fette Schlacht, die aber auch wieder mit dem Unentschieden auseinandergeht. Und es ist wieder eine neue Warzone aufgemacht, wo dann Kanok Vare und die Tulia Guld von Mechanicus gegen die Iron Warriors mit Kravek Morn kämpft. Und so werden so immer so neue Konfliktherde aufgemacht, was halt gut ist für so Spielsettings.
Ja.
Gleichzeitig habe ich aber auch das Gefühl, wenn die dann irgendwann abgeschlossen werden, dann sind die auch als Kampagnen-Setting wieder durch. Also es ist irgendwie so ein bisschen awkward. Da vielleicht nochmal als Frage auch für die Leute in den Kommentaren. Ist jetzt ein bisschen wirr alles, weil wir, glaube ich, da auch so ein bisschen unsere Gedanken zuordnen müssen. Da wir ja relativ spontan jetzt noch darüber sprechen. Würdest du dir wünschen, dass der Plot auf Armageddon relativ schnell auch abgeschlossen wird, also dass wir auch wissen, was in der Lore mit Armageddon dann weiter passiert, wie der Konflikt ausgeht? Oder würdest du dir wünschen, dass das offen gehalten wird, damit man halt seine Kampagne spielen kann und dann so selber sein Ergebnis hat?
Ich glaube, es wird auf Letzteres hinauslaufen. Also ich glaube, Armageddon ist für 40k auch realgeschichtlich so essentiell, und das seit der zweiten Edition, also wirklich, das ist so tief verankert und so tief verwurzelt. Ich fand es ganz schön, dass man mit dem ersten und zweiten Krieg so einen wirklich einen Haken dran gesetzt hat. Mit dem dritten kamen dann die Orks zurück.
Ja.
Und dann ist es so, ja, jetzt ist ongoing. Und es hat nie wirklich aufgehört. Und dann gab es zwischendurch, gab es diese Dämoneninversion durch das Armageddon Buch, was ja in der 10. irgendwann mal kam.
Mit den Grey Knights,
Mit den Grey Knights, was auch völlig egal ist, so am Rand passiert ist. Und ich glaube, Armageddon sollte man ein bisschen als Spielwiese verstehen, als etwas, wo du immer wieder drauf zurückkommen kannst in so einem Hexfeld, wo du dein eigenes Armageddon hast, wo du halt dann wirklich in deiner Freundesgruppe sagen kannst, unser Armageddon wurde von den Space Wolves und dem Peter erobert. Der hat seine Space Wolves genommen und hat die Schlacht für sich entschieden. Und dass das so jeder in seinem Hobbyfeld beenden soll. Weil ich glaube, da einen Punkt dran zu setzen mit der Story wird nicht passieren.
Ja, ich glaube, ich würde mir auch wünschen, dass sie das dann aber wirklich auch ongoing lassen. Die große Frage ist natürlich, Das ist ja, aber das ist auch nochmal eigentlich ein eigenes Thema für einen Podcast, wie man damit umgeht. Wenn du gleichzeitig die Lore vorantreiben willst, was ja irgendwie auch wichtig ist für das Setting, wie gehst du dann damit um? Weil dann hast du irgendwie dann den, jetzt ist der vierte Krieg auf Armageddon, ne?
Eigentlich der fünfte, aber selbst GW selber hat in einem Video, wo es darum ging, gesagt, das waren diese zwei, die auch die Präsentation gehalten haben.
Ja.
Die haben auch gesagt, das ist jetzt der vierte oder der fünfte, also sie können es selber nicht so richtig sagen. Also
sagen wir mal, es ist einfach der vierte.
Ja.
Dann ist das dann wieder die Frage, dann schließt du den ab und dann musst du dann das wieder neu aufmachen. Und irgendwann wird es dann albern, weil ich finde, dass bei der Jarek-Geschichte ist jetzt schon so ein bisschen,
ja,
also diese Wiederholung ist so, wie oft soll Jarek denn noch auf Gasgul treffen, so, also damit es irgendwie noch noch Sinn ergibt.
Ich hab einen wilden Take, aber der fiel mir jetzt gerade ein. Ich glaube, ich halte Armageddon für so bedeutungsvoll, dass das Treffen von Gilliman und Lion auf Armageddon stattfinden könnte in Form von die Orks sind so eine gefährliche Übermacht, dass es da zu einem vorerst finalen Kampf kommt, wo Lion und Gilliman gemeinsam auf Armageddon kämpfen.
Ja.
Weil das ist so, ich finde, das wäre dadurch, dass Cardia in der Form nicht mehr existent ist, auf Terras nicht stattfinden wird, finde ich, ist das so der bedeutungsvollste Planet, der diesem Treffen irgendwie gerecht werden würde.
Lass doch einmal Kalgar seinen Erfolg.
Der hat ja auch schon wieder
Kalgar in Ruhe.
Kalgar
hat der kann doch nicht schon wieder dann das Kommando an Daddy abgeben.
Der hat aber Kalgar hat die Operation Imperator, das Buch ist ja nach der Operation benannt. Das kommt aus Kalgars Birne. Das heißt, der ist so.
Ja, aber stell dir mal vor,
der Kopf, der
das Treffen von Gilliman und Lyne findet da statt.
Ja.
Und dann wird Kalgar schon wieder sein Buch aus der Hand genommen von dem Daddy Geilmann.
Ja.
Und er ist dann so, Kalgar, weißt du was? Du wirst auf McCruck gebraucht.
Ja.
Irgendwer muss mal die ganzen Bücher in der Bibliothek entstauben und die müssen auch mal neu jetzt im neuen imperialen Alphabet angeordnet werden.
Und der
mach ich mal auf den Weg, ich regel das.
Und der hat so, aber was ist mit meiner Operation Imperator?
Nee, scheiß mal auf den Imperator. Geil, man ist so,
unsere Operation Imperator.
Oder vielleicht sagt er dann auch noch sowas wie, scheiß mir jetzt auf den Imperator, der ist sowieso nicht so cool.
Ja, der
das ist jetzt Operation Geilmann.
Komm, das ist Operation Geilmann und du musst nach McCrack und dann ist er weg.
Ja.
Aber dann trifft der Lion und Geilmann und Lion treffen auf Armageddon Seite an Seite. Weil das ist auch so ein bisschen Ulanor-Flair, weißt du? Dass du so die Giganten hast, die da gegen die Orkhorde kämpfen.
Oder man lässt das irgendwie laufen. Oh, mein Hot-Take.
Mhm.
Pack Armageddon in einen Warp-Sturm. Weil dann kannst du das, dann ist es nicht so zeitkritisch. Dann kannst du die Zeit auf Armageddon langsamer vergehen lassen. Und kannst währenddessen die Main Story vorantreiben, bis alle loyalen Primarchen da sind. Und dann können alle loyalen Primarchen zusammen Armageddon aus dem Warpsturm befreien. Mhm. Und dann hast du den Triumph von Ulanor 2.0 mit allen loyalen Primarchen dabei, die zurückgekehrt sind.
Aber ich, wie gesagt, ich halte Armageddon für relevant genug für das Setting, dass da große Dinge passieren werden.
Ja.
Und ich freue mich drauf.
Aber schauen wir mal.
Ja, schauen wir mal.
Ich glaube, wir machen jetzt mal den Sack zu. Schaut auf Steady rein.
Mhm.
Wenn ihr bis jetzt gehört habt, wisst ihr, das kennt ihr es wahrscheinlich eh, aber nochmal, Steady ist die direkteste Plattform, um uns zu unterstützen. Da könnt ihr ein Abo abschließen, entweder monatlich oder jährlich. Und im Gegenzug bekommt ihr ein paar Behind-the-Scenes-Einblicke oder das ein oder andere PDF und könnt an Abstimmungen teilnehmen. Erwartet da jetzt nicht irgendwie Geilmann Plus oder Geilmann Flix, wo dann mal ein komplett neuer Content drauf ist. Es ist eher, um hier den Content zu unterstützen und als kleines Dankeschön, um da quasi die krassen Supporter noch mal ein bisschen mehr reinzuholen, gibt es dann halt da die Behind-the-Scenes-Sachen. Aber genau, erwartet jetzt dann nicht, dass ihr da dann noch mal jeweils noch mal einen extra Podcast habt, der genauso ist wie hier, weil wir wollen jetzt den Main-Content ja natürlich nicht so paywallen, aber genau, schaut auf jeden Fall mal vorbei.
Jetzt habe ich schon gewunken und dann fiel mir ein Steady, dass wir da, haben wir da nicht noch was auf der Uhr?
Ja, da wollte ich nämlich jetzt zu kommen.
Genau.
Denn
deswegen habe ich aufgehört zu winken,
weil
da kommt noch was.
An der Stelle gibt es nämlich auch noch ein fettes Dankeschön an ein paar Steady-Abonnenten, die schon dabei sind, und zwar unsere Captains und Veteranen. Denn da haben wir mal einfach auch um euch das auch mal transparent zu zeigen, so Entscheidungen treffen wir nicht einfach so und machen die einfach, sondern da haben wir dann auch einfach mal bei Steady reingefragt, weil sich jemand gewünscht hatte, dass wir Namen vorlesen, weil ich glaube, da hatten wir am Anfang mal drüber nachgedacht, haben dann aber gemerkt, die ganzen Leute bei Steady sind mit ihrem richtigen, also viele sind mit ihrem echten Klarnamen angemeldet und da waren wir uns jetzt nicht so sicher, ob das datenschutzmäßig so cool ist und ob die Leute das geil finden, wenn wir da jetzt die ganzen Namen so vorlesen oder so und haben dann da einfach mal reingefragt, Leute, wie wollt ihr es machen? Und wir haben uns jetzt zusammen mit der Community dann darauf eingestimmt, die Vornamen vorzulesen.
Genau.
Und da habe ich jetzt auch die ersten Vornamen am Start, bei denen wir uns dann im Podcast nochmal extra bedanken und da wirklich
vielen Dank.
Richtig, richtig fettes Dankeschön an die Captains und Veteranen, die im ersten Monat Steady dabei sind. Absolut verrückt, dass ihr mit der Geldsumme da reingegangen seid.
Das ist wirklich erstaunlich.
Auch der vielen, ein oder andere mit einem Jahresabo.
Ja, also, Wahnsinn.
Total
Wahnsinn,
verrückt. Ja. Wie machen wir es? Sollen wir Hälfte, Hälfte? Ich lese vor und dann gebe ich ab.
Ja.
Ja. Deswegen vielen, vielen Dank an Peter, Dennis, Alexander, Kevin, David, William, Vincent,
David, Nils, Reinhold, Wotzenmeister und Tobias. Vielen, vielen Dank. Dankeschön.
Ja, und cool. Das war's mit der Podcast-Folge. Schreibt in die Kommentare, was ihr denkt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.
Tschüss. Tschüssi. Ja.